Ja, hallo, jetzt darf ich hier den Heinz Maraun begrüßen. Das ist ja hier heute schon die fünfte Folge, oder nein, es ist die vierte Folge vom Opernradio. Bevor der Heinz Maraun gleich die Gelegenheit bekommt, sich selber vorzustellen, will ich nur kurz erzählen, wie unsere Begegnung hier zustande gekommen ist. Heinz Maraun ist zu mir gekommen, weil er Fotos brauchte und ich habe ihn porträtiert. Und wie das so ist beim Porträtieren, unterhalte ich mich natürlich immer sehr angeregt und interessiert mit meinen Kunden sozusagen. Und das, was der Heinz Maraun mir da alles so erzählt hat, das war furchtbar interessant. Es ging nämlich um seine Jugend, in der er sozusagen die Liebe für die Opernwelt entdeckt hat. Und das hat er alles so in bunten Farben und so aufregend und spannend geschildert, dass mir damals ganz spontan die Idee kam, dass ich das einmal mit ihm zusammen aufnehmen möchte, dass man das sozusagen für die Nachwelt erhält und seine Begeisterung sozusagen konserviert. Also Heinz Maraun ist Jahrgang 41, ist in Berlin geboren und hat Mitte der 50er Jahre seine Liebe zur Musik und seine Liebe zur Opernwelt entdeckt. Ja, Heinz, dann erzähl doch mal, wie war das so Mitte der 50er Jahre in Berlin?
Ja, vielen Dank. Das hast du bis jetzt sehr schön gesagt. Ja, wie war das? Der Beginn ist immer, der erste Satz ist immer der schwierigste. Eigentlich begann es damit, dass meine Eltern mit einem sanften Druck mich dazu überredeten, in das elterliche Geschäft einzusteigen und Metzger zu lernen. Die hatten nämlich gerade ganz legal Ost-Berlin verlassen und in West-Berlin ein Geschäft übernommen, im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte, ein sehr gut gehendes Geschäft. Und zu dieser Zeit, wir sprechen von Anfang 56, wurde noch ziemlich viel gestohlen. Und deshalb brauchten sie eigentlich jemanden, der ein bisschen aufpasst. Das war, glaube ich, die Hauptmotivation. Und ich konnte mich dagegen auch gar nicht wehren.
Also ganz kurz, deine Eltern hatten ein Metzgergeschäft in Berlin, Onkel Toms Hütte. Ist eine U-Bahn-Station, die ich kenne.
Ja.
Ist also West-Berlin.
Genau.
Und du hast da im elterlichen Betrieb erstmal so eine Art von Lehre gemacht.
Genau, nee, richtig keine Art, sondern richtig eine Lehre. Vom 1.3.56 bis zum 1.3.59. Also ich war noch nicht ganz 15, als es begann. Und das würde man heute schon, glaube ich, als Kinderarbeit bezeichnen. Das war nämlich ein ziemlich rauer Ton, der da herrschte. Und da ging es zur Sache, von morgens um 6, manchmal auch bis abends um 5, weil man natürlich so von einem Sohn des Chefs erwartete, dass der immer präsent war, also morgens aufschloss, abends zusperrte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, alle wussten, auch meine Eltern, das ist nicht sein Ding. Aber die haben nicht viel darüber viel nachgedacht. Jedenfalls war es so, dass ich mehr durch Zufall in die städtische Oper ging und dort eine Vorstellung hörte, Orpheus in der Unterwelt.
Wie alt?
Ja, da war ich, das war bei 15. 16. Also ich würde sagen, ja, 16. Ich könnte dir auch noch die Besetzung sagen. Sicher für den einen oder anderen Hörer interessant, Klaus-Günther Neumann. Da gab es eine berühmte Sendung, Klaus-Günther Neumann und seine Insulaner. Das war eine sonntägliche Sendung, da machten die ganzen großen Kabarettisten, Schauspieler Bruno Fritz und eben auch Tatjana Seiß, das war die Frau von Klaus-Günther Neumann, die spielte da in diesem Orpheus, in dieser Orpheus-Vorstellung die öffentliche Meinung. Und dann war das natürlich dieser herrliche Cancan. Also das hat mich so fasziniert. Eine Woche später habe ich schon Sonntag angestanden und Karten gekauft. Zunächst mal für zwei Vorstellungen, die mir interessant erschienen. Carmen und das andere war Cosi van Tutte.
Ja, so fing das also an, aber du hast gesagt, du bist mehr oder weniger zufällig in die Oper gegangen. Wie genau, was heißt also, zufällig? Wer hat dich begleitet? Also
ich glaube, da hat mich jemand mitgenommen.
Du warst nicht mit deinen Eltern?
Entweder war das, ich weiß es nicht mehr genau, meine Schwester oder meine Tante. Also einer, weil da sicher jemand ausfiel und dann kommt der kleine Heinz mit. Ne? So war das, glaube ich. Und das war ja damals die Städtische Oper, das jetzt das Theater des Westens, unmittelbar am Zoo,
ja.
Kantstraße. Naja, und so ging das dann los. Dann habe ich meine Arbeit gemacht und bin in die Oper gegangen. Dann habe ich mich sonntags wieder angestellt für 1,50 für die ganze Woche Karten gekauft. Damals ging man an die Kasse und die Frau suchte dann die Billets noch raus, ne? Nicht wie heute. Die hat dann von jedem Stapel immer dritten Rang, erste Reihe, ging es dann rum. Wenn man jetzt die Nummer 10 war, saß man eben 10 Plätze weiter von der Mitte aus, links oder rechts. Und so ging das los. Dann hat man sich nach der Vorstellung noch ein bisschen hingestellt und auf die Leute gewartet, auf die Sänger, die damals auch viel zugänglicher waren. Also wenn ich daran denke, eine meiner ganz großen Lieblinge war schon sehr früh Sándor Konyá, ein Ungar, der setzte sich in sein Auto, ich glaube es war so ein kleiner Mercedes, drehte die Scheibe runter und sprach mit jedem. Und da standen manchmal ungelogen 500 Leute nach der Vorstellung. Die Leute
am Bühnenausgang
sozusagen. Am Bühnenausgang, ja. Und deshalb hier auch dieses Buch, kannst du nachher mal reingucken, das gab man dann hin und man gab denen noch einen frankierten Briefumschlag, dann schickten sie einem auch noch ein Foto hier drin. Ja, das war wunderbar, aber das hat noch nichts mit meinem Wunsch, Sänger werden zu wollen, zu tun, denn der bestand damals noch gar nicht.
Nein.
Ich war aber eigentlich nur begeistert von diesem Metier Oper.
Ja, genau. Und das interessiert mich jetzt nochmal, ob du das aus deiner Erinnerung heraus noch nachfühlen oder erklären kannst. Also das war jetzt Mitte der 50er Jahre. So als Jugendlicher, 15, 16 Jahre, musste man sicherlich nicht unbedingt in die Oper gehen oder jedenfalls sich die Leidenschaft für die Oper entwickeln. Es gab ja auch schon Rock'n'Roll, es gab alle möglichen anderen Sachen, denke ich mal, wenn ich mich so richtig erinnere. Was ist passiert genau in dem Moment? War das bei dir einfach, warst du dafür vorbestimmt, dass du diese Musik liebtest oder kannst du noch dich erinnern, was in diesen ersten Vorstellungen da in dir passiert ist, warum du da so, wie man heute sagen würdest, drauf abgefahren bist?
Ja, also ich glaube, erstmal war es diese uneingeschränkte Begeisterung ohne ein tieferes Wissen. Ich konnte ja nicht beurteilen, hat der jetzt besonders toll gesungen, aber höchstwahrscheinlich hat er sehr gut gesungen. Aber die Atmosphäre, dieses Live-Erlebnis und wenn man da oben saß und das konnte man das Orchester sehen, man konnte sehen, wie der Dirigent die Einsätze gab. Und da man ja manche Vorstellungen innerhalb einer Spielzeit, das artete nachher aus, ich glaube in der Spielzeit 57, 58 bin ich 187 Mal in der Oper gewesen und habe darüber auch Buch geführt.
In einer Spielzeit?
In einer Spielzeit.
Also da kann man leicht sagen, das ist jeden zweiten Tag gewesen.
Ja.
Mindestens, ja.
Ja, ne? Und du hast eigentlich, was ja dann viel später kam, kein Fachwissen gehabt, sondern es war immer die allabendliche Begeisterung. Dann später, man kannte die Leute dann auch ein bisschen persönlicher, das machte die Sache auch schon wieder einfacher. Okay. Es war also kritiklos, aber das Singen an sich hat mich schon sehr begeistert und ich hätte auch damals schon, wenn ich nicht immer so viel Lampenfieber gehabt hätte, also wenn ich allein war, habe ich manchmal schon Töne abgelassen, meistens interessanterweise Schlager da gab es einige Schlagersänger, die hatten auch sehr schöne Stimmen. Also wie Gerhard Wendland, so ein Schmusebariton, ne? Der hatte, das sang man dann so, ja, ich will jetzt nicht sagen in der Garage oder so, aber ja, auf jeden Fall, aber das hatte nichts mit diesem eigentlichen Operngesang zu tun. Das war doch später. Und dann habe ich bei diesem Anstehen, da lernt man ja unheimlich viele Leute kennen, auch Leute, die ähnlich wie ich sehr begeistert sind für diese Sache und im Hinterkopf vielleicht. Und da lernte ich einen kennen, der hatte tatsächlich Gesangunterricht und auch einen Repetitor. Mhm. Der hieß Hermann Hoppe, weiß ich noch wie heute. Also ist vielleicht ein kleiner Zeitsprung vom halben Jahr. Ich war so, ja, inzwischen dann 18. Und da bin ich mal sowohl zu seinem Gesangunterricht gegangen, das hat mir gar nicht so gut gefallen, wie auch zu diesem Herrn Hoppe und habe mit dem, das einzige Lied, was ich konnte, war Vater, Mutter, Schwestern, Brüder. Das hatte ich lange vorher mit 15 Mal beim Aufenthalt mit meiner Mutter beim Kabarett der Namenlosen gesungen, in einem Hotel, Hotel Schmidt, das ist jetzt ein Altersheim oder so. Da fand jeden Abend, fand da was Tolles statt und dienstags immer Kabarett der Namenlosen. Mhm. Da bin ich runter und habe gesungen, Vater, Mutter, Schwestern, Brüder, kriegt da auch eine Flasche Wein oder irgendwas. Ja, das ist interessant, fällt mir jetzt gerade ein. Und da kam auch nächsten Tag einer in den Strandkorb und sagte, Ihr Sohn hat eine schöne Stimme. Wollte meine Mutter aber gar nichts von wissen.
Und was war der Strandkorb?
Vater auch nicht.
Was war der Strandkorb nochmal?
Im Strandkorb in Borkum. Da waren wir zum Urlaub. Da war ich mit meiner Mutter in Ferien. Ja.
Ach so, okay.
Ja, ja.
Verstehe.
Also, das fiel mir jetzt gerade ein. Ja. Okay. Habe ich auch noch so ein schönes Foto. Lange Rede, kurzer Sinn. Nun hatte mein Vater natürlich das auch alles mitbekommen. Und das war ihm natürlich nicht recht.
Darauf wollte ich hinaus.
Weil es natürlich halbherzig war, wie ich arbeitete. Und habe auch natürlich das eine oder andere Wort fallen lassen, dass das nicht mein Leben sei. Obwohl ich nun inzwischen schon die Gesellenprüfung gemacht hatte, mehr recht als schlecht. Ich habe beides praktisch und theoretisch gut, was für einen Meistersohn eine mittelschwere Katastrophe war. Denn ein Meistersohn hat mit Auszeichnung zu bestehen.
Ja, verstehe.
Da ging es schon los. Ne? Aber ich habe es ja gemacht und habe ja dann noch eine sehr lange gearbeitet in dem Beruf. So ist es ja nicht.
Also ich versuche mir das gerade noch mal ein bisschen genauer vorzustellen, wie das war, als du damit anfingst. So 16, 17 warst du ungefähr.
Ja.
Und dann bist du plötzlich jeden zweiten, dritten Abend zur Oper gefahren.
Ja.
So eine Karte kostete 1,50 Euro, hätte ich beinahe gesagt. 1,50 Mark.
1,50 Mark,
Das konntest du dir leisten.
Wunderbar.
Das war kein Problem.
Nein.
Und waren das sozusagen dann ganz billige Hörplätze oder waren die Karten damals alle recht billig?
Also dritte Rang, erste Reihe, 1,50, das war billig. Der Platz kostet heute 15 Euro.
Okay.
Nicht? Also das war billig. Und Geld hatte ich sowieso, weil meine Mutter war sehr großzügig. Ja. Außerdem kriegte ich ja Lehrgeld. Also ich wohnte zu Hause. Geld hatte ich immer. Hatte ich später sogar als Student, hatte ich mehr Geld. Ach, da kommen wir vielleicht noch drauf. Naja.
Und dann bist du alleine in die Oper gegangen, als das quasi dein Hobby, deine Leidenschaft wurde. Du hattest dann keine Begleitung. Am Anfang war deine Schwester, oder du erinnerst dich nicht mehr genau.
Nein, die war ja dann schon.
Irgendwann bist du da alleine hingegangen. Da hast du dich in die U-Bahn.
Mit der U-Bahn rein.
Mit der U-Bahn, genau. Ja, hast du mit der U-Bahn.
Ja,
hast dann dir tagsüber, bist du nachmittags mal in der Woche hingegangen und hast da für 5, 6 Karten im Voraus gekauft?
Nee, immer sonntags. Ah. Der Verkauf war immer sonntags für die kommende Woche.
Ach so, nur sonntags? Man musste sonntags
an die
Kasse. Okay, und dann gab es immer diesen Stapel von Karten und du hast immer gesehen, wie die weniger wurden so ungefähr.
Genau.
Und dann, immer wenn sie sonntags waren die Karten ausverkauft.
Da gab es dann, also da, vielleicht kommen wir noch dazu, da gibt es ja köstliche Geschichten mit diesem Anstehen, aber um das jetzt zu vervollkommnen, dann war ich bei diesem Herrn Hoppe und meinem Vater, jetzt ist ja schon wieder ein bisschen weiter, der sagte nun, also das passt mir alles nicht, ich möchte gerne, weil ich dich eigentlich für unbegabt halte. Du hast keine Stimme und du kannst nicht singen. Und im Grunde genommen ist das ein Forts, den du dir da in den Kopf gesetzt hast. Also du gehst jetzt zur Musikhochschule, meldest dich dort an und dann machst du die Aufnahmeprüfung. Inzwischen war ich ja 22. Und wenn die dich nehmen, dann sage ich kein Wort.
Das ist ja großartig. Also das war ein faires, gutes aber Angebot. Aber
er war hundertprozentig davon überzeugt. Die können den nicht nehmen. Sie können doch den nicht nehmen.
Ja.
Also das war dann mit diesem Herrn Hoppe zwei Sachen einstudiert.
Da hast du dann ein bisschen geübt mit dem Herrn Hoppe.
Ja,
wer hat das bezahlt? Hast du das auch selber bezahlt?
Ja.
Ja? Ja. Hat er auch nur 1,50 Mark genommen?
Nee, aber das war auch preiswert. Ich glaube, der hat damals 7 D-Mark genommen für eine Repetitionsstunde. Das war ganz preiswert. Also jedenfalls war dann diese Aufnahmeprüfung mit noch 35 anderen und ich habe angefangen, Vater, Mutter, Schwester und dann die zweite Strophe und das war das Interessante, habe ich ein bisschen gespielt. In der Reichsstadt traf ich neulich und da brauchte ich nicht mal die dritte Strophe zu singen und ich brauchte auch nicht mal mehr das Lied zu singen, wo sie dann vielleicht entdeckt hätten, na, der hat aber wirklich eine kurze Stimme, der hat keine Höhe, keine Tiefe, der hat gar nichts. Aber diese Ausstrahlung offensichtlich, ja, noch ein bisschen Gehörbildung, damals war das alles viel humaner als jetzt. Jetzt sind das ja fast, ja, die müssen ja schon vorher studiert haben, die Aufnahmeprüfung. Ein bisschen Gehörbildung und schon hatte ich die Aufnahmeprüfung und das war dann noch gar nicht alles. Ich kam zu Walter Ludwig. Und Walter Ludwig war vor dem Krieg ein Supersänger, ein Tenor, Weltklasse. Weltklasse, wie Fritz Wunderlich, der sang an der Wiener Staatsoper. Dann kam ihm der Krieg dazwischen und nach dem Krieg, da war der Mann vielleicht noch nicht ganz 50, hatte der die Stimme verloren.
Oh,
und dann ging der sofort an die Hochschule, weil die prominente Namen haben wollten und wurde Gesanglehrer. Das konnte mein Vater aber nicht wissen und ich ja auch nicht. Also alle, die vorher keinen Lehrer hatten, die sich mit einem Lehrer verabredet haben, ich mache die Aufnahmeprüfung, nehmen Sie mich dann, die kamen zu Walter Ludwig. Nun komme ich nach Hause und sage nicht nur, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, sondern auch noch zu Walter Ludwig.
Ach so, deine Eltern konnten mit dem Namen was anfangen?
Oh ja, mein Vater war, der hielt sich selbst für einen ganz tollen Sänger.
Ah, ja, das hattest du noch nicht erwähnt und das wollte ich eigentlich auch noch fragen.
Ja.
Deine Eltern, hatten die auch eine Beziehung zur Oper? Sind sie selber gegangen?
Meine Mutter nicht, aber mein Vater, der hat früher, wie er in meinem Alter war und ein bisschen älter, ist der sehr... Er hat darüber nie so gerne gesprochen, aber er hatte auch Gesangunterricht.
Okay, das ist interessant. Da gab es also bei deinem Vater so eine ganz versteckte Liebe und eigene Begabung zum Singen. Und eigentlich wollte er nicht, dass du das sozusagen dann machst, was er nicht verwirklicht hat. Aber im Endeffekt ist es dann dazu gekommen. Du hast dieses Vorsingen gehabt, hast du gerade gesagt. Und konntest ja wahrscheinlich zu der Zeit eigentlich noch gar nicht mal richtig Noten lesen oder so. Du hast im Prinzip nur nach Gehör gesungen.
Ich hatte Klavierunterricht immer.
Okay.
Ja. Also dann auch wieder hatte ich gerade bei der Urenkelin von Robert Schumann, die wohnte, wir guckten uns in die Fenster. Frau Schumann, die war auch, hat mich auch immer bestärkt in diesem, dass ich das machen sollte. Die hat mit mir auch so, nicht nur Klavier, muss man sich dann vorstellen, wenn man so aus der Metzgerei mit so aufgesprungenen Pfoten, da hat man ja immer so, also das mit dem Klavier war ziemlich schwierig, aber das habe ich, Noten lesen konnte ich und also das, was damals für eine Aufnahmeprüfung notwendig war, das hatte ich schon.
Hast du gesagt, genau, das ist so, heute,
man so Quarten hört.
Und vieles, vieles schwieriger.
Mein Vater war ja auch über 50 Jahre im Gesangverein. Damals hatten ja die ganzen Zünfte Gesangvereine, nicht? Und der war im Fleischer Gesangverein.
Fleischer Gesang, schöner Name. Ja. Er hört sich gut an.
Ja, und da, deshalb war der ja nun auch so besonders kritisch. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, das war auch nicht zwingend, was mich dazu...
Hast du ja gerade auch angedeutet, dass sozusagen bei dir, bei dem Vorsingen in erster Linie oder vorrangig deine Ausstrahlung und deine Lust am Spielen.
Ich würde mal sagen, auch wenn heute jemand zu mir kommt und kommen würde und würde das, ich weiß nicht, ob ich das hören würde, aber was ich hatte, war diese totale Begeisterung. Ja. Und in dem Moment, wo ich diese Aufnahmeprüfung machte, war ich der Fleißigste. Also ich stand morgens mit den Eltern auf und war um 7 Uhr in der Hochschule.
Ja. Gut. Ah, ja. Ja, jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt angelangt, wo du deine Gesangskarriere zumindest in der Ausbildung begonnen oder gestartet hast.
Ja.
Und zwei Fragen interessieren mich jetzt noch ganz kurz. Das eine ist, da würde ich dich bitten, ganz kurz zu antworten, dein Vater hat das dann wirklich akzeptiert und dich fortan dann auch unterstützt oder blieb das schwierig mit ihm?
Also zunächst mal haben sie...
Oder hat er sich sogar gefreut?
Es ging ja ums Finanzielle auch. Wie können wir das wuppen? Ich wurde also weiter 2 Tage in der Woche offiziell als Geselle
beschäftigt
in den Büchern geführt. Und natürlich war es auch in Semesterferien, musste ich da auch antanzen und helfen. Da war ja immer was zu tun. Das habe ich auch gemacht. Aber im Großen und Ganzen hat er das, er hat jedenfalls sowohl negativ, später dann bei den Hochschulaufführungen, da kam er ja dann immer hin und machte grundsätzlich scheußliche Bemerkungen danach, ne? Unter anderem, also der war wirklich grausam. Du hast wieder 175 Mal so gemacht. Ja, das war sein einziger Kommentar.
Aber das muss ich jetzt erklären, mit der Zunge über die Lippen lecken.
Ja, ja, genau. Ne, du warst, natürlich war man ja auch nervös. Das war nach 2 Jahren die erste Rolle da in der Hochschule.
Ja gut, aber da kann man zumindest raushören, dass das, sagen wir mal, im normalen Rahmen einer Vater-Sohn-Beziehung ablief. Also das war jetzt nicht überaus traumatisch oder schwierig oder so. Ich würde jetzt mal sagen, er war kritisch, aber er hatte ja jetzt nicht auch großartig Steine in den Weg gelegt. Er hat dann irgendwann auch das akzeptiert, so wie er das am Anfang versprochen hatte. Wenn du die Aufnahmeprüfung schaffst, Junge, dann mach das.
Doch.
Und da hat er sich dann mehr oder weniger auch dran gehalten. Gut.
Ja.
Okay, jetzt die andere Frage, die mich noch interessierte. Da müssen wir jetzt sozusagen wieder ein bisschen weg von deiner persönlichen Entwicklung und gehen zurück in die Opernzeit in den 50er, 60er Jahren. Also man kann ja sicherlich davon ausgehen, dass die Atmosphäre und das Ganze drumherum und die Sänger, und das war sozusagen zu der Zeit sehr viel faszinierender und einmaliger, als wir das vielleicht heute kennen oder als ich es kenne. Ich gehe vielleicht seit 20, 30 Jahren ab und zu mal in die Oper, mal mehr, mal weniger. Aber da muss ja irgendwie ein gravierender Unterschied eigentlich bestehen in der Begeisterung, in dem Ablauf. Und da muss so eine Faszination sein, von der ich dich bitten würde, das irgendwie nochmal nachzuzeichnen, dass man das nochmal sich vorstellen kann, wie diese Opernaufführungen abgelaufen sind. Wie war der Applaus? Wie waren die Sänger, wie waren die dann, wenn der Vorhang fiel, wie war es, du sagst es gerade, standen 500 Leute am Bühneneingang.
Genau.
Erzähl das nochmal, was
also
war das?
Also zunächst mal, jetzt fiel mir eben gleich ein, die Sänger hatten einen ganz anderen Stellenwert, die wurden wirklich verehrt, aber ich nehme ganz zwanglos eine Vorstellung Rigoletto mit Leuten, die zum Teil eben mein Liebling Sándor Konyha, Erika Köth, Marcel Cordes, weil du sagst Applaus, da war nach dem dritten Akt, die Oper hat ja 4 Akte, nach dem dritten Akt, nach dieser herrlichen die Stretter, 20 Minuten Applaus.
20 Minuten.
15 Vorhänge.
Unglaublich.
Frau Köth zog sich um, die ist ja dann im vierten Akt, wenn sie dann erstochen wird, sich quasi... Als Student hatte sie sich umgezogen und es war immer noch Applaus. Und dann kam sie wieder mit Marcel Cordes raus. 20 Minuten Applaus und kein Da Capo.
Wahnsinn.
Das war damals, ich weiß es nicht, die haben es nicht gemacht. Hier neulich habe ich Rigoletto, der hat sofort Da Capo, diese Stelle, weil das ist eben.
Und die Aufführungen waren auch größtenteils ausverkauft.
Die waren ausverkauft, aber eben.
Standen die Leute auf, haben die getrampelt, haben die geschrien?
Es wurde so viel applaudiert. Ich habe das neulich gerade in anderem Zusammenhang meiner Frau erzählt. Hast du hier schon jemals den eisernen Vorhang erlebt? Nach einer halben Stunde etwa, wenn die Sänger vielleicht 40 Mal vor dem Vorhang waren, dann wurde der eiserne Vorhang runtergelassen.
Ja,
der hatte eine Tür.
Ja, kenne ich.
Dann haben wir, die Begeisterten, gesagt, jetzt noch 5 Mal. Und dann haben wir so lange geklatscht, bis die noch 5 Mal im eisernen Vorhang rauskamen. Also diese Begeisterung, das ist vorbei. Das ist jetzt für Domingo, für genau, einige der ganz
ich wollte sagen, also,
aber hier in Hannover, und hier sind wunderbare Sänger, da steht kein Mensch nach der Vorstellung, außer Verwandte, die warten und wartet auf ein Autogramm oder möchte ihnen sagen, wie wunderbar sie gesungen haben.
Ja.
Die Zeiten sind vorbei.
Du hast recht, ja, das empfinde ich auch so. Also es gibt natürlich noch den ein oder anderen Star, wie du sagst, hier die Domingo oder Anna Netrebko oder so richtig natürlich, hochgehandelte Namen. Und, und da fallen die Leute dann auch in Ohnmacht oder es gibt so einen Hype um diese Sänger und um diese Aufführungen, in denen sie dann auftreten. Aber so in Summe, so ein normales Opernhaus in einer mittelgroßen Stadt erlebt vielleicht einmal im Jahr ein gewisses Highlight. Aber sonst 80% der Vorstellungen werden so von dem Kultur oder Bürgertum besucht. Und das ist wie so eine Art von, was macht man eben? Man geht in die Oper, das ist Kultur genießen. Aber es ist überhaupt keine richtige Begeisterung mehr da. Also dass man das Gefühl hat, die Leute wollen dahin, weil sie das irgendwie, weil sie so eine Sehnsucht danach haben.
Ja,
warum ist es so? Also was ist es, warum ist das? Und wann ist das, wann war das, wann gab es da so einen Riss? Also ist
ja,
das.
Also ich glaube, der Riss kam mit diesem modernen Regietheater, wo es dann Regisseure gab, die Stücke in die Jetztzeit zu verlegen. Also sagen wir mal, nehmen wir mal Anfang der 80er machte Hans Neuenfels, ein wunderbarer Regisseur, Aida zur Putzfrau.
Okay, gut. Aber bevor wir uns da jetzt sozusagen in kompliziertes Fahrwasser begeben, stelle ich dir jetzt einfach mal eine Frage, denn ich vermute, du bist überhaupt kein Gegner des modernen Regietheaters. Oder sagen wir es so, du denkst doch vermutlich auch, dass da gewisse Veränderungen oder Entwicklungen sinnvoll oder auch nötig waren.
Das kann man sagen. Das bestimmt. Aber ich konnte mich ja auch gar nicht dagegen wehren. Und außerdem bin ich ja Komödiant genug, um jede Intention eines Regisseurs aufzunehmen und möglichst umzusetzen. Also das ist eigentlich, das gehört zu dem Beruf dazu, das ist ja Handwerk. Und ich bin ja dann quasi Vollstrecker dessen, ich als kleines Licht, aber die Regie hat sich eben geändert. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie würden diese Sänger, die ich hier geschildert habe, am Beginn meiner Operntätigkeit, wie würden die auf diese Regisseure reagieren? Die würden sagen, wie bitte? Was soll ich machen? Aber die Leute kommen doch, um mich zu hören und nicht mich hier in Lackstiefeln zu sehen oder was, ja? Also die Zeiten, der Sänger hat eben eine andere, heutzutage ist ein Sänger, um es gelinde normal auszudrücken, eine arme Sau. Ja. Er muss funktionieren.
Also was mir dazu einfällt, sind zwei, drei Sachen. Das eine ist, was du gerade beschrieben hast, sieht man vielleicht auch, wenn man die Kritiken heutzutage liest. Also eine Kritik beginnt immer mit der Inszenierung eigentlich. Ja? Also es wird erstmal gesagt, ob das jetzt ein intelligenter Wurf war oder ob das ganze Konzept aufgegangen ist oder ob es keiner verstanden hat oder wie auch immer. Das nimmt eigentlich 3/4 des Textes in Anspruch. Und dann im letzten Viertel fast so, schon so aufzählungsmäßig werden dann die Solisten, die Sänger genannt und dann immer so in einem Satz, ja, hat großartig gesungen, Fehlbesetzung oder so, ganz kurz nur so. Ne? Und so wie du das jetzt vorhin beschrieben hast, zu diesem zu dieser Zeit, in der du plötzlich entbrannt bist für die Opernmusik, da stand die Stimme einfach in absolutem, im absoluten Vordergrund. Es ging im Prinzip um die Stille, Quatsch, nicht um die Stille, plötzlich um die Stimme. Und die Inszenierung war zweitrangig. Es war ja vielleicht auch hauptsächlich ein bisschen, die Inszenierung war naiver, folkloristischer, wie auch immer. Aber der Sänger war derjenige, weshalb man in die Oper ging und man wollte seine Stimme hören. Und das war das Entscheidende. Und deshalb entstand auch so ein Kult, sage ich mal, oder so eine Faszination.
Also nicht ganz, denn es wurde damals auch gut gespielt. Es wurde eben bloß so gespielt, dass die Geschichte für jeden nachvollziehbar war. Die Opern spielten in der Zeit, also nehmen wir mal an,
ich weiß, was du meinst, ja. Also nicht in der Zeit, sondern sie spielten halt in der Entstehung, wurden nicht verfremdet.
Und das, insofern war das nicht so problematisch, aber das waren zum Teil auch ganz wunderbare Schauspieler, also auch Chandor Konya, der hat einen wunderbaren Hoffmann gespielt, das war alles sehr stimmig, da war kein Leerlauf, der hat sich nicht nur hingestellt und schön gesungen, der war das auch eigentlich.
Ja.
Ich glaube, es wird jetzt auch wieder, kommt jetzt auch wieder eine Zeit, wo es ein bisschen zurückgeht.
Das vermute ich auch.
Weil die Theater, die Leute sind vergrault. Aber andererseits natürlich, wenn es stimmig ist, da gibt es schöne Beispiele, dann kann es auch ruhig eine neue Sicht vertragen.
Da würde ich auch gerne jetzt was zu sagen. Also man kann sich ja eigentlich auch nicht vorstellen, dass dieses Opernrepertoire, was es gibt, also du wirst es sicherlich ganz genau sagen können, wie viele Hundert es sind, aber es sind eben nicht unendlich viele und es ist auch nur eine begrenzte Zeit, in der die sozusagen geschrieben wurden. Es werden zwar auch immer heute noch Opern geschrieben, aber die erreichen eben nicht die Qualität oder die Begeisterung, die Anerkennung. Es gibt da nicht so viel. Also kurz gesagt, es gibt da vielleicht 300 Opern.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die müssen halt immer wieder gespielt werden. Müssen, kann man ja wirklich sagen, die müssen gespielt werden, weil sonst gibt es nicht großartiges andere. Und ich finde das eigentlich, eine schwierige Aufgabe, sozusagen, dass über 100, 200 Jahre immer wieder die gleichen Opern gespielt werden. Das muss ich ja abnutzen. Und da kann ich dann auch nachvollziehen, dass da so Strömungen entstehen und Ideen in Köpfen von Regisseuren oder von Musikleuten, die sagen, ich muss jetzt einfach, ich kann das nicht mehr so machen, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Jetzt die 100. AIDA, da muss jetzt mal irgendwas Neues passieren. Deshalb würde ich jetzt erstmal so sagen, das war vielleicht gar nicht mal richtig, aber es war irgendwie logisch, dass da irgendwann mal so eine Art von kleine Revolution, nennen wir das jetzt mal, was man dann später vielleicht Regietheater genannt hat, kam. Ja. Und das hatte dann ganz bestimmte Konsequenzen, dass sich das so ein bisschen verlagert hat in Interpretation, Neudefinition und das führte eben dazu, dass die Musik und die Sänger ein bisschen zurückgedrängt wurden und gut, das lief jetzt vielleicht so 20, 30 Jahre und jetzt gibt es vielleicht auch wieder so eine neue Entwicklung. Es gibt irgendwie eine neue Mischung wieder und das ist ja auch gut, dass sich das Ganze weiterentwickelt.
Unbedingt, ja. Also ein schönes Beispiel ist diese Neuinszenierung von Lady Macbeth. Da kann jeder mit leben, obwohl es natürlich da Vergewaltigungsszenen gibt, die ein breites Publikum nicht so hundertprozentig akzeptiert. Aber da besticht dann wieder diese hohe Musikalität. Gerade diese Szene, die ist wahnsinnig. Ich habe das Stück ja zweimal gehabt. Und das ist so souverän, dass dann man wieder den Hut zieht vor dieser Leistung, obwohl die Frau nun wirklich der Frau alles abverlangt wird. Ja. Ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, ist, vorgestern ist ja gerade Hans-Werner Henze gestorben.
Habe ich gelesen, ja.
Ja, und den habe ich ja kennengelernt. Ich war während meines Studiums ja Kartenkontrolleur und an der Deutschen Oper.
Ach, das kam dann auch noch dazu?
Ja, das kam überhaupt dazu, da waren wir ja noch nicht. Das war ja dann das Tollste, dass ich abends in der Oper war und nebenbei gesagt, ja auch wunderbar, dadurch hatte ich immer viel Geld. Da kriegte man damals schon 700 D-Mark netto als Student. Nur zum Vergleich, als ich dann mein erstes Engagement in Lüneburg antrat, als erster Bas Buffo mit Schauspiel, kriegte ich 600 brutto. Ne?
Ja. Das habe ich. Du kriegtest 700 fürs Kartenabreißen? Oder
ja.
Wow.
Ja. Ja,
ja. Ja, und das war dann Fulltime-Job jeden Tag, oder wie?
Ja, das war jeden, na klar, aber abends. Du musstest immer eine Stunde vor Beginn da sein. Und also ja, 70 Minuten vorher, dann eine Stunde vorher war Einlass. Also, naja, da habe ich Henze schon kennengelernt in der Loge und so weiter. War der quasi das 50, über 50 Jahre her. Und anlässlich seiner Opernaufführung Der junge Lord. Das war eine sehr schöne Oper. Und dann habe ich 76, nur mal jetzt, ich will mich nicht verzetteln, 76 in Covent Garden seine Oper, Antikriegsoper Wir gehen über den Fluss gesehen. Mhm. Eine grandiose Aufführung, wo ich sofort dachte, das schafft kein Opernhaus mehr mit drei Orchestern verschieden. Und vor zwei Wochen war ich in der Semperoper, da haben die diese Oper gemacht. Und das war faszinierend. Aber genau das, was du sagst, es gab Karten für 25 Euro, obwohl die Hälfte des Parketts war überbaut. Moderne Oper. Und die Oper ist immerhin jetzt auch 76, die ist ja auch schon 40 Jahre alt, ne? 80, ja. 38 Jahre.
Diese Oper über den, wie heißt die, über den?
Wir gehen über den Fluss.
Die ist von 76.
We come to the river.
Ja.
Also das, und das wird auch noch eine Weile dauern. Der junge Lord ist eine wunderbare Oper, aber auch spielbar und humorig. Ja, die war vor 5 Jahren in Hildesheim in einer schönen Inszenierung. Aber eben, was hinterlassen wir an modernen Opern? Das ist sehr schwierig. Folglich müssen sie immer wieder alle 5 Jahre den Rigoletto spielen.
Ja.
Und Verdi, Wagner und so weiter und so fort.
Ja klar, also diese modernen Opern oder diese neue Musik wird ja immer nur so ganz wenig irgendwie so mal eingestreut in so einen Opern.
Ja, als Pflicht, auch in Symphoniekonzerten muss immer
zwei Sachen, ja, genau.
Ein Zeitgenosse gespielt werden. Und selbst wenn der jetzt schon 50 Jahre alt ist, von Webern klingt es immer noch für ein normales Publikum fremd und das wird auch noch eine Weile dauern.
Ja. Aber ein Gedanke, den wollte ich jetzt eben noch äußern, auch wenn das jetzt schon ein bisschen wieder zurückliegt, weil ich vorhin gesagt habe, es kann ja eigentlich nicht funktionieren, dass man immer und immer und immer wieder sozusagen die gleiche Oper spielt. Das muss sich ja irgendwann abnutzen. Dieser Gedanke stimmt sicherlich, aber im Umkehrschluss ist es natürlich genauso unmöglich, letztendlich eine Oper immer wieder neu zu interpretieren. Das geht irgendwann auch nicht mehr. Also man kann auch nicht 500 Mal die Aida neu interpretieren. Einmal in der U-Bahn-Station sowieso, einmal am Nordpol und einmal sonst wo. Also das nimmt sich, das wird sich irgendwann auch abnutzen, sozusagen, dass dann auch keiner mehr sagt, oh nein, ich kann jetzt nicht nochmal eine neue Interpretation. Es ist letztendlich, man kommt da vom, wie sagt man das, vom Regen in die Traufe im Grunde genommen.
Also, ja, ja.
Ne, aber trotzdem muss sich das Ganze ja weiterentwickeln.
Aber es gibt ja immer wieder wunderbare Geschichten. Also gerade der vorhin von mir erwähnte Hans Neuenfels hat vor 3 Jahren in Bayreuth ein Lohengrin gemacht. Das sind alles Ratten. Ja,
ah, ich glaube, da habe ich Fotos gesehen. Ja.
Und das ist so genial. Ne? Erst sind sie alle schwarz gekleidet und dann kommt plötzlich Lohengrin. Und wie durch ein Wunder sind die Hälfte dann schon weiß. Also mit anderen Worten wechseln sie die Seiten. Sehr humorig, kurzweilig. Es ist eine grandiose Aufführung. Und wenn man nun hört, das sind Ratten. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, es geht.
Mhm.
Also, es bedarf natürlich so eines Handwerkers wie Neuenfeld, der das fantastisch organisiert. Also wie der Chor da ruckzuck von der Bühne auf der Bühne ist, das ist ja einfach genial. Naja, also es gibt schon immer wieder wunderbare Sachen, aber ein Theater wie beispielsweise jetzt Hildesheim kann sich keine Experimente leisten. Die müssen das Stück so spielen, wie es ein breites Publikum sehen will. Die Geschichte muss sauber erzählt werden und kein Firlefanz, ne? Also nichts, was ablenkt.
Ja, also zumindest im Großen und Ganzen, denke ich, müssen sie ihr Opernprogramm so gestalten. Vielleicht kann auch Hildesheim mal ein bisschen was ausprobieren oder so. Aber du hast sicherlich recht, dass das, wenn keine Leute sich in diese Opern bewegen, dann kann man sie auch nicht spielen. Das ist völlig klar. Nee. Aber kommen wir vielleicht jetzt mal zurück wieder auf dich persönlich. Also du hast quasi dann dein Studium begonnen, du hast gleichzeitig als Kartenabreißer dein Geld verdient, du warst also sozusagen rund um die Uhr im Grunde im Musikbetrieb beschäftigt.
Ja, es war ganz wunderbar.
Du hast in der Oper heutige Theater des Westens, oder was sagst du?
Damals die Städtische Oper die ja 61 um, Deutsche Oper Berlin.
Oder ist die Deutsche Oper? Okay,
ne?
Da warst du dann quasi erstmal Kartenabreißer.
Und auch Komparse. Also das klappte manchmal sehr gut, manchmal nicht so, aber da gab es ja auch über 200 Komparsen. Diese Frau, die da Chefin war, bei der habe ich eine Menge gelernt. Überhaupt habe ich...
Eine Frau war Intendantin?
Die Chefin der Komparserie.
Ah, okay.
Und damals gab es über 200 Komparsen. Jetzt gibt es vielleicht 10 Feste. Ich glaube, noch nicht mal. Damals.
Wo gibt es 10 Feste?
Hier bei uns in Hannover.
In Hannover,
jetzt
in der Oper.
Stadtoper Hannover.
Oh, da
gibt's damals
mehr,
Deutsche
ich,
Oper. Hm? Nee, die sind immer nur für Stücke einzelne. Aber das ist so, damals war ein fester Kern von...
Ach, die waren damals fest angestellt, oder wie?
Nein, aber die konnten davon ausgehen, dass sie wenn wir 30 Opern auf dem Spielplan waren, waren die in 20 Opern beschäftigt.
Ah, okay.
Damals wurde viel mehr noch mit Aufmärschen.
Ja.
Also, ja.
Man brauchte mehr.
Da hat man auch eine Menge gelernt. Also ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht und wenn ich ganz ehrlich sein soll, damit begann dann das große Dilemma. Walter Ludwig war natürlich ein Lehrer, ja, er wusste nicht mehr, wie er es gemacht hatte, war natürlich klug genug, um irgendwelche Übungen zu machen, aber das brachte gar nichts.
Also Moment, er wusste nicht mehr, wie er es gemacht hatte, meinst du damit, er wusste nicht mehr, wie er singen gelernt hatte, oder wie?
Der konnte singen und wie er es nicht mehr konnte nach dem Krieg, kam er nicht mehr zurück.
Er konnte es dir nicht mehr vorsingen, meinst du das damit?
Er konnte nicht vorsingen und er wusste auch nicht, das war eben ein gottbegnadeter Sänger. Da saß die Stimme von Natur aus.
Aber kein Pädagoge.
Und absolut kein Pädagoge,
okay,
und auch kein Stimmbildner und nichts.
Ja,
der hat in den 16 Jahren, wie er an der Hochschule war, nicht einen Schüler rausgebracht. Aber nach jedem Semester wechselte man. Und ich auch nach dem ersten Semester. Das machte ihm auch gar nichts aus. Das empfahl auch jeder. Von Ludwig musste weg. Der hat, unabhängig davon, dass der auch sehr oft fehlte. Ich glaube, ich hatte nur 2 Stunden in dem ganzen Semester von März bis Juli.
Also dein erster Lehrer war salopp ausgedrückt,
Ludwig,
ein Reinfall.
Das war ein Reinfall, aber das war ja nicht der letzte Reinfall. Dann wechseltest du innerhalb der Hochschule, kam ich zu einer Dame, die ist auch schon tot, ich kann sie deshalb auch nennen, Frau Walter, ist ja klar. Ja, die hatte auch wieder so ganz tolle Ideen, aber das Hauptproblem war ja für mich, ich wusste noch gar nicht, welche Stimme ich eigentlich hatte. War ich nun Tenor Buffo oder war ich lyrischer Bariton? Und 5 Tage vor der ersten Zwischenprüfung, nach 2 Jahren, nach 4 Semestern, sagte ein Studienkollege, komm mal mit zu der Alten, Dagmar von zur Mühlen, da gehen fast alle hin. Hä? Das ist doch verboten. Ja, aber machen sie alle. Kam ich zu Frau Dagmar von zur Mühlen, so eine kleine, dicke, ostpreußische Gräfin, hatte vor dem Krieg bei allen Leuten Gesang studiert. Ihr Onkel Raimund von zur Mühlen hatte 1908 die Winterreise das erste Mal auf Platte gesungen und war ein Dudesfreund von Caruso. Das erzählte sie immer gerne. Sie machte ein paar Übungen und dann sagte sie, Hänschen, nun setz mal auf hier, ha, 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 ha. Hänschen, du bist doch gar kein Bariton nicht, du bist doch eine Bass-Buffo.
Mhm.
Da hatte ich schon 4 Semester studiert. So, nun stand ich da. Dann bin ich zu meiner Lehrerin gegangen und sagte, das geht gar nicht, aber du hast ja übernächste Woche...
Aber das musst du mir jetzt doch nochmal genau erklären, weil ich das natürlich nicht weiß und begriffen habe bisher. Also ich weiß wohl, dass Opernsänger alle eine Tonlage haben. Ja? Sowohl die Männer als auch die Frauen.
Tenor,
das ist ja
Bariton,
klar.
Bass. Ja.
Genau, bei Männern ist es Tenor, Bariton, Bass.
Ja.
Und dann gibt es dann noch gewisse Unterarten, Buffo, sagt es, ja, das ist aber das mehr ist so diese jetzt, italienische...
Ja, Basso Cantante, also wenn man jetzt von lyrischer Tenor, Tenor Buffo, genau. Mozart Tenor, italienischer, dann schwerer Heldentenor.
Das bezieht sich auch eigentlich nicht so sehr auf die Tonlage, sondern mehr auf die Art zu singen, so ein bisschen so...
Art der Tonproduktion oder die Größe der Stimme auch, natürlich.
Ist das schon mehr auch so eine charakterliche Interpretation?
Oder nein, das eigentlich nicht. Es ist einfach, dass ja eine Stimme, die Anlagen hat zum Heldentenor, muss trotzdem versuchen, zuerst lyrisch zu singen.
Lyrisch zu singen bedeutet?
Mozart, ein Mozart-Tenor, ne? Zauberflöte, und dann wächst er langsam in das leichte italienische Fach,
La
Traviata. Ja. Und wenn er Glück hat, singt er dann später mal Herzog oder vielleicht sogar Radames in Aida. 10 Jahre später. Bei mir war es nun so, die sagte Bas Buffo, weil, und das hatte nie einer vorher entdeckt, ich eine fulminante Tiefe hatte.
Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal fragen. Wie ist das möglich letztendlich? Also ich stelle es mir letztendlich so vor, dass je nach Stimmlage kann man eben die tiefen Töne bedienen. Ja. Also natürlich haben Sänger einen hohen Tonumfang, das weiß ich wohl auch. Aber dann ist man entweder unten angesiedelt, im Bass oder höher. Und wie ist es möglich, dass man dich und du dich selber auch als Tenor oder nicht, als Bariton?
Also erst als Tenor Buffo sogar.
Sogar als Tenor. Hast du dann gegen deine Stimme gesungen oder konntest du das dann überhaupt? Oder,
also ich glaube, der Hauptgrund war, dass die Stimme so hell war. Ja, die war hell und mein Äußeres war vielleicht auch so, hatte so vielleicht so einen tenoralen Charakter,
du warst
so eine gewisse Freundlichkeit oder eine gewisse Lustigkeit.
Also wahrscheinlich warst du auch ganz schlank und dünn.
Ja, natürlich, klar. Mhm. Naja, also da gab es, aber das ist kein alltägliches Schicksal, das passiert andauernd.
Ja, aber bedeutet das auch, dass du dann auch einen ganz großen Tonumfang besitzt, wenn du...
Möchte man meinen, aber bei mir gar nicht der Fall.
Ich hätte das jetzt
gedacht. Als Tenor hätte ich nie was machen können, weil die Stimme beim G schon längst zu Ende war und ein Tenor muss noch 4 Töne höher singen können. Also sagen wir mal, er kann sich einiges erarbeiten, aber das... Und die haben immer gedacht, das kriegen wir schon hin. Die haben eigentlich sich selbst überschätzt in ihren Möglichkeiten. Naja, Gott sei Dank kam ich zu dieser Frau. Und
entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche. Warum war das verboten, zu dieser Frau zu gehen?
Es war allgemein verboten, dass wenn man an der Hochschule studierte, durfte man keinen zweiten Lehrer haben.
Ach so, du warst pro Semester warst du mit einem verheiratet?
Sozusagen.
Also, und zum anderen zu gehen, war verboten.
Das war absolut verboten. Mhm. Und wenn das rausgekommen wäre, hätte man mich rausschmeißen können.
Okay.
Aber da fast alle irgendwie, und viele Lehrer waren auch klug genug, um zu wissen, ich kann dem sowieso nichts beibringen. Also ich bin froh, wenn der zu jemandem geht, der ihm helfen kann. Das fällt dann ja letztendlich über Umwegen wieder auf mich zurück. Naja, und diese Frau machte eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube 2-3 Monate, habe ich dann Osmin vorgesungen. Dann haben die bei der Zwischenprüfung natürlich gesagt, das geht aber nicht so. Also sie müssen die Zwischenprüfung nochmal machen. Und das habe ich dann auch im Herbst gemacht.
Wie, also geht nicht, weil wegen dem Wechsel zu der Frau? Nicht wegen Wechsel der Stimme, sondern wegen Wechsel der Lehrerin, haben Sie gesagt.
Ja, also Sie müssen und naja, weil es ja nun völlig neue Konstellation war. Jetzt ist ja plötzlich Bass. So, aber die Basstöne hatte ich auch alle. Die waren natürlich nicht kultiviert, die waren so ein sehr naturhaft, sagen wir mal. Ja, aber die kamen, die war. Und bis heute weiß ich nicht, warum niemand das
entdeckt hat.
Naja. Dann habe ich auch gleich an der Hochschule 2 Semester später den Falstaff gesungen. Da hatten sie gar keinen anderen. Hatten überhaupt nur einen Bass, der das einigermaßen singen konnte.
Was ist das für eine Oper?
Lustige Weiber von Windsor.
Ah, ja.
Ja, da habe ich ja jetzt hier, das habe ich ja 40 Jahre später, letztes Jahr wieder gesungen. Also insgesamt war das schon sehr, sehr aufreibend und das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich würde heute nicht unbedingt jemanden empfehlen, an einer Hochschule zu studieren, weil das Wesentliche ist, dass du mit deiner Stimme umgehen kannst. Und wenn du an ein Theater kommst, wo sehr viele Aufführer sind, also Leute, die lange im Beruf waren, die helfen dir, das nötige Handwerkszeug zu erlernen. An der Hochschule hast du so viele Nebenfächer und das Singen ist nach wie vor zweimal in der Woche eine Dreiviertelstunde. Das ist viel zu wenig.
Ja.
Ja?
Also, aber an eine Oper kommst du ja erst, wenn du eine Ausbildung als Sänger gehabt hast.
Ja, das aber heißt, niemand fragt doch, ob du eine Abschlussprüfung hast. Niemand fragt dich, haben sie an der Hochschule studiert oder was?
Ja, aber ich meine, ich wollte jetzt gerade wissen, was deine vorgeschlagene Alternative wäre, sozusagen. Also sich auf privatem Wege Unterricht zu verschaffen beispielsweise oder eben, ja, ich weiß gar nicht, wo man das sonst noch lernen oder studieren kann. Also wenn du sagst, es muss gar nicht unbedingt eine Hochschule sein.
Also das Hauptproblem ist ja, dass du für deine Stimme den richtigen Lehrer findest.
Ja.
Der kann an der Hochschule sein, aber du kommst dann nicht hin zu ihm, weil er voll ist. Oder er nimmt dich aus irgendeinem Grunde nicht, weil er die Kollegin nicht riskieren will. Aber es gibt ja, also das Hauptproblem ist, dass du in der Lage bist, einen Lehrer zu finden, der für deine Stimme den richtigen Weg hat.
Ja.
Der dir etwas vermittelt, womit du auch etwas anfangen kannst. Also die meisten Lehrer sind Stimmkosmetiker. Die arbeiten an einem schönen Ton oder machen sie mal ein bisschen Sängerschnütchen. Aber wie du jetzt allmorgendlich in Form kommst, wie du die Stimme in den Körper bekommst und
ja,
so weiter.
Ja, das interessiert mich jetzt noch mal ein bisschen genauer. Also Gesangsunterricht, wenn du quasi also Opernsänger oder klassischer Sänger werden willst und du hast einen Lehrer, was lernst du bei diesem Lehrer? Also kann man das ein bisschen so einteilen in verschiedene Bereiche, aber was ist diese Technik oder was kann er dir beibringen? Ist das also, ja, sind das irgendwie Sachen, die du nur da mitbekommst, so Atemtechniken oder ich weiß es nicht, oder ist es mehr so eine Art psychologische Unterstützung und dass er irgendwie so, dass du zu ihm aufschauen kannst oder was ist das genau?
Ja, von allem ein bisschen. Also ich denke, das Hauptproblem ist, dass wir uns wieder besinnen. Wir werden ja alle als Sänger geboren. Wenn ein Baby schreit, also wir, macht es genau das, was später ein Sänger wieder lernen muss, weil er es im Laufe dieser 20 Jahre oder was verlernt hat. Ein Baby stützt richtig ab, kann stundenlang schreien, ohne heiser zu werden.
Mhm.
Ich erkläre das immer so, dass ich sage, wie hat man sich vor 10.000 von Jahren unsere Vorvorvorvorfahren verständigt durch Rufen. Hallo! Und Singen ist eigentlich nichts weiter als ein kultiviertes Rufen.
Mhm.
Aber das jetzt alles in Einklang zu bringen, dass also wirklich die Stimme von oben kommt und bis in die Hacken fällt, ja, dass der ganze Körper daran beteiligt ist. Und das Ganze natürlich sportiv. Das ist ja eine unglaublich sportive Sache.
Genau, also da gibt es doch die ein oder andere Technik, Übung, Geheimnis, was man von so einem Gesangslehrer dann vermittelt bekommt und von ihm lernt. Irgendwie
unbedingt, so. Unbedingt. Ja. Also, und da, das ist eben das Glück, wenn du jetzt jemanden findest, der in der Lage ist, die für dich richtigen Übungen, mit denen du auch selbst was anfangen kannst, nicht nur im Unterricht. Also manche Gesangsübungen sind bei Lehrern so kompliziert, dass du schon sehr gut singen können musst, um diese Übung zu machen. Das ist aber Blödsinn meiner Ansicht nach. Eine Übung muss so sein, dass selbst wenn du sie nicht ganz richtig machst, dass sie dich trotzdem weiterbringt.
Mhm. Ja? Ja. Naja, gut. Dann frage ich dich jetzt nochmal, wie es dann weiterging. Also du bist dann, wie viele Jahre hast du studiert in Berlin? So wann warst du fertig?
10 Semester.
10 Semester, also ja. Das heißt 5 Jahre. Wir waren jetzt irgendwie so bei, ja, dann warst du so Anfang 62, 63 war es dann soweit, oder?
Nee, 63 habe ich ja die Aufnahmeprüfung gemacht.
Ach so, dann habe ich verrechnet, oh Gott.
Und dann habe ich...
dann ist es also eher 68.
68 habe ich vorgesungen, ein paar Theater in Braunschweig und so weiter und in Lüneburg. Also man singt dann einem Agenten vor, der kam dann auch in die Hochschulaufführung Und dann kam eben dieser Herr Paasch, das war ein ziemlich bekannter Opernagent, und der hat drei Kollegen von uns, also außer mir noch zwei, gesagt, ich könnte was für Sie tun, kommen Sie aber bitte nochmal zu einem Vorsingen. Das machte der immer in der Deutschen Oper auf der Probebühne, 5000 Taler, und das endete dann immer, ich werde ein hochberühmter Mann. Und da sagt er, ob Sie das werden, weiß ich nicht, aber ich habe drei Theater für Sie. Mhm. Und Lüneburg hat dann geklappt. Das war natürlich das kleinste Theater.
Ja, super. vielleicht habe ich den Witz auch nicht verstanden, aber was bedeutet 5000 Taler jetzt in dem Zusammenhang?
5000 Taler war ist eine Arie, die ich vorgesungen habe.
Ah, habe ich mir doch gedacht.
Ja,
okay. Ja, ich
entschuldige.
Dachte, nee, ich habe jetzt
gedacht, das ist schon ein Honorar. Ich werde ein hochberühmter Mann.
Honorar.
Beschlossen ist im Weltenplan. Ich werde. Also, und dann habe ich in Lüneburg vorgesungen und drei Tage später rief der auch an. Ja, wir nehmen Sie. Und Sie kriegen 600 D-Mark brutto, 406 netto war das. Und die erste Partie, und jetzt kommt es schon wieder, ist der Ibsheim in Wiener Blut. Mhm. Ein älterer Herr, ein Sachse. Und an der Hochschule war Kammersänger Fritz Hoppe und als Repertoirelehrer Herr Lenzer. Und die hatten beide 150 Mal Wiener Blut an der Städtischen Oper gemacht, Fritz Hoppe als Ibsheim. Und da hat der mich natürlich vorbereitet für diese Rolle. Sächsisch konnte ich, weil ich ja in Ostberlin zur Schule ging und wir viele Sachsen als Lehrer hatten. Und das war ein seltener Glücksfall, denn ich kam dahin als Anfänger und hatte diese Rolle sowas von im Griff. Die habe ich dann übrigens in 5 oder 6 Inszenierungen, auch jetzt noch 2008 in Zwingenberg, gemacht. Und das war ein wunderbarer Start. Und ich fühlte mich da ganz wohl, war plötzlich ich im Beruf.
Ja, verstehe. Also du bist sozusagen in der Hochschule noch auf deinen ersten Auftritt perfekt vorbereitet worden. Und wie war das damals? Wie viele Kollegen hattest du oder wie viele Mitstudenten?
In meinem Semester waren zu Anfang 30.
30, gemischt. Mann und Frau.
Viel mehr Frauen als
viel mehr
Männer,
Frauen. Ja. Und diese 30, die wurden dann alle weggekauft oder war das schwierig?
Nein. Also Von den 30 sind überhaupt 4, haben es nur ans Theater geschafft.
Tatsächlich?
Ja.
Also daran hat sich sozusagen nichts geändert oder ich weiß gar nicht so genau, wie es heute ist, aber schwierig wird es auch sein.
Ja.
Also das heißt, das machen auch viele Leute da eine Ausbildung und haben hinterher Schwierigkeiten, Engagement zu bekommen.
Ja, natürlich, ja. Mhm. Wobei es heute noch viel schwieriger ist, weil heute ist die Konkurrenz, heute haben wir 30 Nationen, damals waren es nur Amerikaner.
Interessante Frage, genau. Also gab es ausländische Studenten zu deiner Zeit?
Ja, Amerikaner.
Aber nur Amerikaner?
Nee, in meinem Semester, was war?
Noch keine Koreaner,
Nein,
Chinesen?
Nein, eben gar nicht. Ne?
Also das
Koreaner gab es gar nicht.
Mhm,
Japaner gab es ein paar, weil viele Gesanglehrer fuhren nach Japan, machten Meisterkurse und brachten sich dann die besten Schüler mit.
Mhm.
Und gaben sie dann als ihre aus hier. Naja, aber Lüneburg, und dann war das eben in Lüneburg, da wurdest du verbraten. Da wurdest du verbraten. Da warst du, alle 3 Wochen hattest du eine Premiere. Von 5 Rollen waren 2 ideal für dich, aber die anderen musstest du auch machen. Und vor allem, was da so problematisch war, es war ein kleines Orchester, aber die spielten sehr laut. Die spielten viel zu laut. Und dementsprechend
musstest du dich verausgaben,
wurde eigentlich unökonomisch gesungen. Mhm. Und ich weiß noch, nach der zweiten Spielzeit oder mitten in der zweiten Spielzeit kam ein berühmter Gesanglehrer, ehemaliger Bariton der Hamburgischen Staatsoper, der lebt übrigens jetzt noch, der ist 98, Horst Günther. Und der hatte wohl ein Verhältnis mit einer Soubrette. Der sagte zu mir, ich sage Ihnen eins, nur so, wenn Sie so weiter singen, noch 2 Jahre, dann sind Sie kaputt. Und ich hatte bis dahin wunderbaren Erfolg, die Leute liebten mich und alles war alles wunderbar. Ja? Aber die Stimme klang schon nach 2 Jahren ziemlich ramponiert.
Tatsächlich.
Ja. Mhm. Dann kam ein neuer Intendant, der hat mich noch ein Jahr behalten und dann hat er mich gekündigt. So. Aber ich hatte wieder Glück, ich kriegte sofort ein Engagement als eben, wie gesagt, Chor mit Solo in Osnabrück.
Ja, wobei, das, wie gesagt, das haben wir nicht aufgenommen, das war in unserem Vorgespräch. Also,
ja.
Also sozusagen, ich wusste auch nicht bis dahin, dass es das gibt als Bezeichnung. Also das ist sozusagen eine Mischung aus reiner Chorsänger und Solist. Du bist sozusagen, also hast einen Vertrag und musst sozusagen beides erfüllen.
Ja, wobei das eben so toll ist, dass du ja für die Solorollen nach Individualität eingesetzt wirst und die kriegst du auch extra bezahlt.
Mhm, verstehe.
Und da hatte ich wirklich großes Glück. Also ich hatte wunderbare Aufgaben und habe auch gutes Geld verdient für damalige Verhältnisse.
Wo war das jetzt in Osnabrück?
In Osnabrück. Mhm. Das war sehr schön. Und eben, was ich das besondere Glück war, dass mir schon in Lüneburg jemand einen Gesanglehrer empfahl in Bielefeld, Hermann Virchow. Und montags war in Osnabrück immer spielfrei und dann fuhr ich nach Bielefeld und der Mann hat mich wieder hingekommen. Die Stimme wurde wieder ruhiger, ich hatte wieder mehr Volumen.
Achso, das war so eine Art Gesangstherapeut.
Oder ja, oder genau. Wie? Ja, aber das war ein richtiger Gesanglehrer, der wusste, der hörte sofort, wo die Sache schief läuft und hatte dementsprechend schöne Übungen und hat mir viel geholfen.
Verstehe. Und in dieser Zeit, also jetzt waren wir ja gerade, glaube ich, in Osnabrück.
Ja.
Davor waren wir in Lüneburg. Mhm. Da war es anstrengend, da wurdest du verheizt, so wie du gesagt hast. Wie oft hast du denn da gesungen?
Also quasi 30 Vorstellungen an 30 in einem Monat.
Nee, Moment, nee, das geht ja gar nicht.
Ja, aber natürlich, wir haben da Doppelvorstellungen. Wir haben zum Beispiel gastiert, also so ein Arbeitstag in Lüneburg war montags von 9:30 bis 11:30 Probe. Um 2 ging der Bus nach Uelzen. Oder 14:45. Um 3 bis 5:30 oder 6 Schwarzwaldmädel, ich als Domkapellmeister, eine Riesenrolle, und von 8 bis 10:30. Doppelvorstellung. Das gleiche Dienstag nochmal. Aber immer auch nicht jetzt, wir kommen nach Hause, verkürzte Ruhezeit war da. Die haben dann schon für das nächste Stück auch nochmal 2 Stunden geprobt, bevor der Bus nach Uelzen, das war ja nicht weit, waren 40 Kilometer.
Ja gut, verstehe. Also das hat sich dann aber wirklich zu heute verändert.
Aber das war noch gar nicht alles. Dann wurdest du ja auch Weihnachten im Märchen verbraten. Ja. Das Märchengeschäft war ja an so kleinen Theatern, war ja die Haupteinnahmequelle.
Bin ich auch noch.
Ja, zwei Vorstellungen. Morgensprobe für Fledermaus, für die Silvesteroperette und dann von 2 bis 4 und von 5 bis 7 Märchen. Der Küchenjunge Hannes, König Drosselbart, brüllst du gegen 600 Kinder an.
Ne? Aber da hast du nicht gesungen, sondern da hast du eine Sprechrolle.
Ja, da waren immer so Liedeinlagen, die sangen auch, aber natürlich nicht so opernmäßig, sondern immer mit richtigem Orchester. Also es war, du hattest keine Chance, dass die Stimme sich mal ein bisschen erholt.
Mhm.
Das war Wahnsinn. Naja, und dann kam ja ein neuer Intendant, Herr Huska, der brachte ja auch jemand mit, der hat mich dann gekündigt und zwar Osnabrück war eine sehr schöne Zeit, hat mir auch gut gefallen, dann hatte ich aber schon Familie, geheiratet, in Osnabrück ist schon mein erster Sohn geboren, dann hast du eine ganz andere Verantwortung. Jetzt müsstest du eigentlich weg, du musst an ein größeres Theater. Habe ich in Darmstadt vorgesungen, da hat es nicht geklappt, aber Gelsenkirchen. Musiktheater im Revier, ein ganz großartiges, zu damaliger Zeit, ein ganz großartiges Ensemble und wunderbares Musiktheater auch. Da wurde schon sehr. Es war beeindruckend. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt und hatte auch wunderbare Aufgaben.
Das ist jetzt so, sind wir da jetzt schon Anfang der 70er?
Das war
Mitte 70er
74, oder? 74. Bin ich nach. 74 bis 77 war ich in Gelsenkirchen.
Ja.
Ja. Da habe ich auch mit dem Laufen angefangen. Da gab es so ein herrliches Schloss Berge. Direkt am Parkstadion gab es einen Sportplatz. Und da fing ich an mit Joggen.
Ah.
Naja, aber da Gelsenkirchen hatte nur wieder den Nachteil, da wurde in Gelsenkirchen wurde ja unser zweiter Sohn dann schon geboren. immer Smoke-Alarm, ne? 0,8.
Ja, verstehe, ja.
Ruhrpott. Sagte meine Frau, ja, hier müssen wir weg. Ich wäre da nie weggegangen, ich fand es ja großartig. Da habe ich in Hannover vorgesungen, 76, und wurde dann zum 1.8.77 in Hannover engagiert.
Das ist lustig, ja. 77, da habe ich Abitur gemacht.
Ja, siehste.
Und das ist ja nun auch, oh Gott, wie viele Jahre? 40 Jahre her? Nee, mehr, ne? Nicht 45, so um den Dreh. Also es ist auf alle Fälle schon eine ganze Weile her.
Ja.
Und 77 begann dein Engagement in Hannover.
Ja.
Und jetzt nur mal statistisch, es ging bis,
ja,
ohne dass wir das jetzt alles überspringen wollen, aber bis wann warst du in Hannover engagiert?
Bis 2006, bis zu meinem 65. Lebensjahr.
Bist du dann in Ruhestand sozusagen gegangen?
Ich bin in Ruhestand, und da habe ich aber gleich bei der Verabschiedung gesagt, ich habe den Beruf noch längst nicht abgearbeitet, und mehr durch Zufall hat mich der neue Intendant 3 Monate später gleich wieder engagiert.
Ah,
für
ja.
Anna Tepka.
Ja, das war Klügel, ne?
Klügel,
ja. Ja. Also 77 bis 2010
hatte ich dann die letzte Folge.
Da hast du also nochmal 30 Jahre sozusagen in Hannover im Opernhaus.
Ja, 33 Jahre.
Na, 300. Ja. Das heißt also, du kennst da im Grunde genommen jeden Winkel, jede Schraube, jede Person. Also du hast da wie viele Intendanten hast du da jetzt erlebt?
Also, ja, ich wurde von Herrn Roth engagiert. Dann kam Herr Lehmann.
Ja, den kennen ja die meisten Hannoveraner, weil der so lange Intendant war.
Na klar, der war 21. Dann habe ich, der war Pullmann noch.
Pullmann, ja.
Und dann war es. Und dann Herr Klügel.
Und Klügel hast du aber auch
als
noch.
Gast, unter, ja.
Als Gast.
Ja, ja.
Gesagt,
also,
ja.
Ja, ja.
Na, dann erzähl doch nochmal kurz über diesen Übergang von diesem Roth, über den ich gar nichts weiß, aber dann vielleicht so ein paar Sachen über diese Lehmann-Ära. Das würde mich mal interessieren, also wie deine Arbeit da...
Gut, also ich muss jetzt ganz schön ausholen. Also 2 Sätze zu Roth.
Ja.
Roth war vorher in Gelsenkirchen im Revier.
Der hat dich also mitgenommen?
Nein, nein, gar nicht. Der kannte mich ja gar nicht. Der war ja schon 3 Jahre in Hannover.
Ah, okay.
Und da sagten die Kollegen alle, ach, wenn du nach Hannover kommst, der Roth, der stürzt sich auf dich. So eine Typen wie dich liebt der. Na, der hat mich überhaupt nicht beachtet. Ja, das Erste, also das war wirklich nachher, naja, also das nur nebenbei. Und der ging ja dann auch, der war eigentlich schon ein bisschen müde, als ich kam, und hat ja dann die Intendanz auch aufgegeben. Dann kam Herr Lehmann. Und Herrn Lehmann kannte ich aus der Zeit, wo ich Komparse war an der Deutschen Oper. Da war Herr Lehmann Regieassistent.
Als du Komparse warst an der Deutschen Oper in Berlin, ja.
Ja, da war Herr Lehmann Regieassistent. Ja. Und unvergessen, so zum Beispiel Carmen, da arbeitete er mit den Komparsen. Nur zwei Quartos, wenn die in der Arena die Äpfel auf... Und der war ja wunderbar, der... Wenn da ein Sänger fehlte, dann sprang der ein und machte richtig, sang mit. Das war sehr beeindruckend. Mhm. Naja, der kam dann.
Das kenne ich von, wenn ich Regieassistenten manchmal sehe, da gibt es eben welche, die müssen ja ab und zu manchmal ran, wenn irgendwas fehlt oder so.
Hans-Peter Lehmann war der genialste Regieassistent,
welche, die machen das
je gab.
Ja, der hat es also sehr intensiv gemacht.
Der kannte mich natürlich nicht mehr, ist ja klar, aber seine rechte Hand, Uwe Drechsel, dann lang bis letztes Jahr Intendant übrigens in Hof. Wir hatten da die Kammeroper hier in Hannover, und da machte Uwe Drechsel Regie und ich sang zum Beispiel auch Ipsheim, aber auch den schönen Sigismund, sodass er wusste, was ich auf der Pfanne hatte, und dementsprechend bekam ich auch wunderbare Rollen. In der Lehmann-Ära hatte ich auch wirklich sehr, sehr viel zu tun.
Dieser Drechsel war jetzt was nochmal? Eben der war
quasi
Dramaturg
Assistent von Herrn Lehmann, ne?
Okay.
Quasi künstlerischer Assistent, und der war auch Regisseur, und ich glaube, der war auch Abendspielleiter, also der machte alles. So, weil Herr Lehmann zu dem Zeitpunkt ja sein Ensemble noch nicht so gut kannte, und Drechsel war schon eine Weile da.
Ach, der war schon vorher in Hannover, okay,
ja,
verstehe. Und der Lehmann, als der dann kam, War der, also wo kam er erstens her?
Ja.
Und was war er für, wie wurde er da so aufgenommen? Also war er irgendwie so der neue Guru oder war er noch ein unbekannter Intendant oder hat man bestimmte Sachen schon von ihm erwartet? Also was hatte er für ein Image, als er kam?
Ja, der hatte ja ein sehr gutes Image. Der war ja nun jahrelang die rechte Hand von Wieland Wagner.
In Bayern,
nach dem Tode von Wieland Wagner hat er ja alle Operninszenierungen auf der ganzen Welt, einschließlich Mailänder Scala, Met, alle betreut, war aber Spielleiter in Mainz. Und nebenbei, dann war er zuletzt Operndirektor in Wiesbaden. Und als auf diesem Wege ist er dann hierher gekommen. Also die Erwartungen waren schon sehr hoch.
Sehr hoch.
Und damals wurde das auch, da haben sich ja bestimmt 100 beworben.
Also beworben das, hat man sich damals noch.
Damals hat man sich noch beworben. Jetzt wird für so ein Theater, ich glaube, da gibt es eine Findungskommission und die sprechen dann die Leute an.
Ja. Und der Lehmann, also als du ihn kennenlerntest, war er in Berlin Regieassistent.
Ja.
Später wurde er dann Regieassistent von Wieland Wagner, war dann im Prinzip viele Jahre mit ihm dann immer in den Spielzeiten in Bayreuth zusammen. Aber, aber gleichzeitig war er auch, sagtest du,
an einem Theater, Oberspielleiter in Nürnberg, glaube ich, und dann war er Operndirektor in Wiesbaden.
Und in Bayreuth war er immer nur sozusagen in den Sommer oder halbjährlich, da wenn er eben gespielt wurde, geprobt wurde, ist er dann dahin gegangen. Und als Wieland
Stücke
Wagner
betreut.
Genau, und als Wieland Wagner starb
66, ne?
Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es sozusagen überall auf der Welt Wieland Wagner Inszenierungen, die noch gespielt werden mussten und die noch weiterliefen.
Ja, ja.
Und dann musste der gute Herr Lehmann um die Welt fliegen.
Ja,
das
genau.
muss ja toll gewesen sein für ihn.
Ja.
Das hat ja eine große Aufgabe. Und
also
er hat die dann betreut quasi.
Er hat die dann quasi betreut mit den Weltstars, Birgit Nilsson und so weiter und so weiter.
Okay.
Ja, ja.
Und dann ist er irgendwann in Hannover gelandet.
Und dann ist er in Hannover gelandet, was ja für Hannover ein Glücksfall war. Das kann man so sagen.
Ja.
Er hat ein breites Publikum an die Oper gebunden. Er hatte gute Verbindungen in die Stadt, zu den wichtigen Leuten in der Stadt. Und wir hatten eine Platzausnutzung von 93%.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn.
Aber was eben war, und das ist es eben, was du vor einer Stunde ansprachst, von Hannover hat niemand gesprochen in der Opernwelt.
Ja.
Und es kam auch nie eine Zeitung. Also es war ganz bösartig, wenn überhaupt. Später an Hannover fuhr man vorbei.
Ja.
Aber das Publikum, und es gab auch großartige Inszenierungen, also Moses und Aaron, auch der Ring, Wozzeck, es gab schon einige wunderbare. Feurige Engel war vielleicht das Grandioseste, das war aber nicht von Hans-Peter Lehmann inszeniert. Die Verdi-Inszenierung von Lukas Kindermann waren alle picobello, richtig sauber, schönes, ja. Es war schon eine glückliche Zeit und er hat das Haus dem Pullmann übergeben mit großem finanziellen Überschuss, mit 38 Inszenierungen.
Jetzt hast du aber eben mal in einem Satz 20 Jahre übersprungen ungefähr oder zumindest, also die Lehmann-Ära war wie lange?
20 Jahre.
20 Jahre, stimmt.
Ja,
ne?
Ja.
Hatte sicherlich auch ihre Hochs und ihre Tiefs. Also ich glaube auch mal gehört zu haben, dass auch Lehmann am Anfang Startschwierigkeiten hatte, dass das nicht gleich alles irgendwie so super lief, was ja auch logisch ist, wenn jemand
also
neu ins Haus kommt.
Also zwischendurch Schwierigkeiten,
zwischendurch,
weil ihm da ein Dirigent auf die Nase gebunden wurde von der Frau Schuchart, Herrn Delfs.
Helga Schuchart, die war mal irgendwie Kultusministerin.
Naja, natürlich, ja.
Das ist ja eher in den späten Jahren, da kann ich mich ja sogar noch dran erinnern.
Ja, ja, das war so 1993 so.
Mhm,
ne?
Ja.
Da kam plötzlich ein Generalmusikdirektor.
Aber nicht der Albrecht.
Albrecht ging ja weg.
Also nach Albrecht.
Der Nachfolger von Herrn Albrecht war das der Andreas Delfs.
Den kann ich mich nicht erinnern.
Und das war eine Riesenpleite.
Der wurde ihm sozusagen vom Ministerium aufgedrückt und eigentlich wollte er ihn
da hatte der Herr Lehmann schwer dran zu knabbern.
Ja.
Und dann holte er Herrn Prick. Ein ganz großartiger, der wollte auch nach Hannover und kaum war er da, hat er wirklich nur Fehls gemacht und die haben sich dann getrennt und niemand hat ein Wort darüber gesprochen, warum, weshalb, in gegenseitigem Einvernehmen. Niemand hat nachgetreten und das war ein Glücksfall. Und wer war dann Nachfolger von Prick? Herr Obernick? Ja? Ja, Herr Obernick, aber wir hatten dann eine ganze Reihe grandioser Dirigenten, zum Beispiel Christian Thielemann, Donald Runnicles, die waren alle hier. Ja. Alle GMDs, die in Deutschland irgendwo GMD wurden, alle späteren GMDs, die haben in Hannover dirigiert.
Ja.
Also insofern waren wir da auch gut besattelt und auch in der Lehmann-Ära waren auch ganz hervorragende Sänger. Gab es hervorragende Sänger, die schöne Karrieren gemacht haben.
Ja. Also ich würde noch mal gerne Folgendes dich fragen. So ein Theater ist ja so ein großes Theater, so ein richtiges Opernhaus mit 2.000, 3.000 Leuten. Nee, ich meine es nicht.
Zuschauer meinst du?
Nee, meine ich nicht. Nee. Zuschauer, ja, in Hannover passen glaube ich 1.200 rein, ne?
Nee. Ja, doch jetzt, ja. Nach dem Umbau 12.
Ja, 1200, ich meinte jetzt aber nicht die Zuschauer, ich meinte die Menschen, die da arbeiten und tätig sind sozusagen. Also das ist ja ein großer Betrieb.
Das sind 1.100 mit Schauspiel und allem drum und dran sind es 1.100.
1.100, okay. Festangestellte, Mitarbeiter, ja. Inklusive künstlerische, festangestellte Personal sozusagen. Aber es ist ja ein großes Sammelbecken von Individuen und im Theater sind die Individualitäten ja, kann man davon ausgehen, noch stärker ausgeprägt als an übrigen Arbeitsstätten. Und man könnte auch von einem Theater im Theater sprechen. Also worauf ich hinaus will, ist, wie hast du es erlebt, in so einem Theater ja, deine Tage zu verbringen oder auch deine Nächte? Also hast du es genossen oder hast du manchmal gedacht, um Gottes Willen, ich muss jetzt hier raus, ich muss mal wieder ins normale Leben rein, die haben ja alle eine Macke, jeder will hier irgendwie der Größte sein oder wie auch immer. Also wie hast du dieses Theater im Theater erlebt?
Ja, ich eigentlich überhaupt nicht das Negative. Also wenn ich beim Pförtner vorbei war, dann war ich ein anderer Mensch.
Also in welcher Richtung jetzt? Rein?
Positiv.
Nein, ich meine, du gehst rein.
Ja, ich bin, wenn ich reinging, ja. Also ich war, ich habe viel, viel, viel mehr gelacht als geweint. Und ich muss ehrlich sagen, es ist bis heute so, dass ich das so liebe. Und es war, ich hatte auch bis auf ganz wenige Zeiten immer ein positives Denken. Also ich war durchaus positiv. Das ging so weit, dass ich nicht selten von Kollegen gehört habe, deine ständig gute Stimmung, die kotzt mich an, wie machst du das? Ich weiß es noch, wie Frau Behle mal zu mir sagt, Kammersängerin Behle, die auch eine tolle Karriere gemacht hat, warum hast du denn immer gute Laune? Ja, ich weiß es auch nicht, es war so, weil ich war am richtigen Platz, Theater war mein Leben,
ja, das
obwohl ich vielleicht nicht der Begabteste war und eigentlich, aber ich war morgens pünktlich um 8:45 im Theater, habe mich präpariert und ja, ich liebe das bis heute.
Also das, was ich damals in deiner Jugend oder in deiner Kindheit sozusagen schon aufgebaut hat oder was wir vorhin uns gegenseitig erzählt haben, diese frühe totale Euphorie und Begeisterung für das Vor- und auch das hinter der Bühne. Das konntest du mitnehmen über die ganzen Jahre?
Das konnte ich, ich schwöre es dir. Es ist wirklich wahr. Es hat sich, und das wird dir jeder bestätigen. Hm. Das ist auch bis heute so. Es ist der helle Wahnsinn, wenn ich, manchmal gehe ich noch in die Oper und übe ein bisschen. Ja, habe ich meinen speziellen Raum, wo ich früher auch immer war, nachmittags. Ich darf ja jederzeit hinkommen.
Ja.
Und
hast du noch eine Chipkarte oder?
Nein.
Du kommst einfach so rein.
Wenn ich da hinkomme, die Pförtner, zwei der Damen, ja, es ist nicht übertrieben.
Die kenne ich ja auch, diese beiden
älteren Damen. Ich hatte doch das muss man schon sagen. Aber das ist ein Pfund, das hat nicht jeder, die meisten. Und deshalb ist es ja nicht selbstverständlich, dass man über die Rente hinaus A, noch Stimme hat und B, auch noch diese Begeisterungsfähigkeit. Ja. Das ist ja bei den meisten ab 55 lässt die Stimme nach. Warum? Stimme kommt ja auch von Stimmung. Immer scheiß Stimmung. Heute ist schon wieder das. Das geht nicht. Ja, das passt nicht zusammen. Und dann arbeiten sie noch 5 Jahre. 5 Jahre muss ich noch. Mhm. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte so einen kleinen Traum, 65, und als das war ein wichtiger Satz, als ich sagte, ich habe den Beruf noch nicht abgearbeitet. Ich habe noch eine Menge mit mir vor. Und das war auch so. Und das ist ja im Grunde genommen immer noch nicht zu Ende. Wir haben heute Dienstag, am Freitag und am Samstag habe ich da diesen Pennefaser gespielt, den Tod auf dem Nil. Und Samstag habe ich um 17 Uhr noch eine sehr anständige Winterreise gesungen. Und das ist auch keine Kleinigkeit in der schönen Barockkirche in Ilten.
Ja, das heißt also, du bist immer noch aktiv und singst, stehst immer noch auf der Bühne und du hast jetzt auch hier 2, 3, 4 CDs draufgelegt auf den Tisch.
Ja.
Und lass uns da mal überlegen, ob wir uns irgendwas mal anhören. Also vorhin haben wir schon überlegt, wir können mal hier diese das Lied aus deiner Winterreise anspielen. Aber was hast du noch? Gibt es irgendwas, wo wir dich mal so als ganz jungen Sänger hören können?
Als ganz jungen Sänger?
So, wo wir in diese
nicht,
Berliner,
aber vielleicht
oder
wäre
fast noch jungen, jetzt, fast noch jungen Sänger.
Wenn du jetzt mal vielleicht sowas Populäres von Wenn ich einmal reich wäre.
Ja,
das habe ich. Oder ja, wenn du die Winterreise nicht, ja. Ich dachte vorhin, vor einer Stunde haben wir von der Winterreise gesprochen.
Ja, die Winterreise lege ich dann auch noch auf.
Ja.
Ich wollte jetzt einfach nur mal, nachdem wir so viel gesprochen
haben.
Und
das ist jetzt hier die Nummer 3.
Dann spielen wir mal die Nummer 3 an.
Ja.
Ich will mich ja nicht beklagen, o Herr, aber mit deiner gütigen Hilfe sind wir fast am Verhungern. Ich sehe es natürlich ein, dass es keine Schande ist, arm zu sein, aber eine besondere Ehre ist es auch nicht. Was wäre denn nun schon dabei, wenn ich, Tevje, auch ein kleines Vermögen hätte? Wenn ich einmal reich wär, deine Lidl, alle Tage wär ich wie die Bum. Ein reicher Mann braucht nicht zur Arbeit. Deine Lidl, wäre ich ein reicher Minimum. Deine Lidl, Mann. Ich bau den Leuten dann ein Haus vor die Nase, hier in die Mitte unserer Stadt. Mit festem Dach und Türen aus geschnitztem Holz. Da führt ne lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere führt hinab. Ja, so ein Haus, das wär mein ganzer Stolz. Mein Hof wär voll von Hühnern, Enten und Gänsen und was da sonst noch kräht und schreit. Alles quackt und schnattert
so laut. So, ja, jetzt bin ich jetzt mal hier rausgegangen. Also, wunderschön. Wie alt warst du da? Wie lange ist das her?
Das ist jetzt noch nicht so lange her. Das ist, glaube ich, vielleicht 6, 7 Jahre her.
Ach so, okay. Ach so. Ich dachte, wir hätten jetzt gerade was gehört, wo du sozusagen.
Eine frühere Aufnahme, also die früheste ist vielleicht hier. Da ist auch Anna Tefka drauf, seine Lieblingslieder. Das ist so jetzt 15 Jahre alt. Aber.
Ist das auch nochmal Anna Tefka?
Ja, das ist auch noch Anna Tefka, ja.
War das deine Paradeoper, deine Paraderolle?
Naja, das ist eine Sache, das singe ich natürlich sehr oft. Das habe ich auch wunderbar studiert mit Herrn Saladin damals. Das muss man auch sehen, wenn ich das singe, muss man das auch sehen, wie ich das spiele.
Ja.
Das ist Ja, ich habe ja mir im Laufe dieser...
Kennst du einen Sänger der hier von der Oper, der heißt Shavlik Amasi?
Oh ja, ein wunderbarer Bassist, ein Georgier.
Singt der nicht auch
diese Rolle? Aber Anatevka wird er auch nicht unbedingt singen. Nein.
Ach so, nee. Ich
dachte. Aber der ist ein Verdi-Bass per excellence. Mhm. Dessen Karriere geht erst richtig los mit in 10 Jahren. Aber der
in 10 Jahren, ja.
Mhm. Der ist jetzt schon Weltklasse.
Mhm.
Ja, ganz toll. Eine wunderbare Stimme.
Ja, sonst lege ich nochmal jetzt hier die Winterreise auf.
Ja.
Das war
hier die
hier,
Winterreise.
Ne?
Hattest du schon irgendwie hier? Ist es hier ist die Winterreise.
Ja, okay. Und da sagst du nochmal welches Stück?
Naja, da solltest du jetzt mal das. Da solltest du dann mal die Nummer 11.
Die 11, okay. Und vielleicht gibst du noch ein paar Worte vorher an Informationen, was das jetzt ist, wo das ist und was wir genau hören.
Ja. Mhm. Naja, oder vielleicht mal den Lindenbaum, weil den Lindenbaum könnte noch mehr. Mhm. Ja, dann könnte ich nämlich mal da was, ja.
Willst du es vorher sagen oder hinterher oder währenddessen sogar?
Nein, ich könnte dazu etwas sagen.
Dazu? Ja. Gleich, also während wir die Musik hören?
Nein, nein.
Danach?
Vorher.
Vorher, okay, ja, dann fang einfach an jetzt, genau.
Ja, zur Winterreise, das sind 24 Stationen der Verzweiflung. Schubert fand in diesen Gedichten eine dramatische Handlung vor, die sich in Episoden und Situationen entwickelte und einem dramatischen Ende ohne Lösung zustrebte.
Ja, also ohne dich jetzt unnötig unterbrechen zu wollen, aber ich meine jetzt vielleicht, hast du noch eine persönliche Erinnerung an diese Aufnahme oder an diese Inszenierung oder besser gesagt diesen Liederabend da? Also wann war das? Ist das hier in Hannover? Nee, Moment, du hast gesagt, es ist eine Studioaufnahme, ne?
Ja, das ist eine Studioaufnahme.
Ist das sozusagen, wie ist die zustande gekommen?
Naja, was Erinnerung an Winterreisen inzwischen. Also ich habe zum Beispiel in meiner ersten Zwischenprüfung schon die ersten 12 Lieder angegeben. Ich musste aber nur 2 singen und habe dann mit 52 Jahren, ja, 1951 war ich, 1992 zum ersten Mal mit Frau Singer, mit dieser wunderbaren Begleiterin, die Winterreise öffentlich gesungen.
Ah ja, ich sehe jetzt gerade ein Foto.
Und dann haben wir sie doch, glaube ich, insgesamt 38 Mal, also jetzt am Samstag war meine 54. Die Winterreise ist natürlich
mit
so.
Mit ihr noch zusammen?
Ja. Ja.
Ihr tretet immer noch zusammen auf jetzt?
Nein, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich das ja mit Bayern.
Und wo seid ihr aufgetreten dann hier? In diesem?
Also wir waren Schloss Bleckede, wir waren ja in allen möglichen niedersächsischen Städten,
ja.
Sulingen, hier in Hannover natürlich auch öfter. Wir waren auch in England, in London, in der deutschen Schule. Und in einem, etwa eine Stunde von England, in einer Grafschaft, ich weiß nicht mehr genau, das hatte ein Waldorflehrer vermittelt. Da haben wir die Winterreise gemacht. Ja, die Winterreise ist so der Mount Everest für jeden Sänger. Ich glaube, jeder Sänger träumt davon, die Winterreise irgendwann zu singen. Aber da hängt eben das große, der große Fischer Dieskau hängt über allem. Und
ja, es gibt ja auch aus meinem kargen Wissen über diese ganzen Dinge, aber gibt es ja wohl ganz offensichtlich auch einen großen Unterschied zwischen diesen Fächern, also das eine im Oper und das andere Lieder. Also es gibt ja Liedsänger, Liedersänger,
ja,
Fischer Dieskau hat sich darauf spezialisiert.
Da zeichnest du dich aber aus mit Wissen. Nun ist es bloß so, dass jeder kluge Sänger, Opernsänger versucht immer wieder Lieder zu singen,
ja,
weil das ja eine viel kleinere Fassung braucht und ein viel weicheren Ansatz der Stimmgebung, da kommt es wirklich auf so viele Feinheiten an, die im Operngesang oft verloren gehen. Und deshalb
muss man sich das
immer wieder darauf besinnen.
Muss man sich das so vorstellen, dass also als Opernsänger stehe ich auf einer großen Bühne, da ist viel Luft und Raum um mich herum und da unten sitzen 60, 70, 80 Musiker und die machen eine Menge Krach und ich muss auch so richtig Druck machen und Gas geben damit auch. Und Liederabend ist so, da gibt es ein Klavier, das ist eine kleine Bühne. Ist das so? Hat das was damit zu tun?
Ja, ja, aber es ist eben eine andere Fassung. Also,
sind das zartere Töne, die die Liedersänger sozusagen singen müssen?
Ja, die Stimme muss flexibel sein. Also ich weiß nicht, welches Lied du jetzt einspielen willst, aber der Frühlingstraum ist zum Beispiel ganz Nummer 11. Ja, da sind drei verschiedene Charaktere.
Gucken wir mal. Also eben hast du gesagt, ich sollte den Lindenbaum, das wäre die 5.
Ja.
Jetzt sagst du vielleicht auch 11 Frühlingstraum. Und vorhin...
Naja, ich weiß nicht, wie lange du das spielen willst, aber...
Was wollen wir machen? Lindenbaum oder Frühlingstraum?
Ja, ich glaube, wenn wir Bezug nehmen auf das, was du eben gesagt hast, ist der Frühlingstraum Nummer 11 noch interessanter.
Dann probieren wir das mal.
Das gehört auch mit zu den schwersten Liedern.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Riesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da war mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach.
Und jetzt weiter. Also, ja, okay. Ich dachte, ich sollte ausblenden. Machen wir weiter. Okay.
Du bist ja ein Kunstbanause.
Jetzt darf ich raus. Das
ist die erste Strophe.
Ja, wunderschön, ja, wunderschön.
Ja, ja.
Wunderschön.
Ja, das kann man nicht unterbrechen.
Ja, nee, das tut mir leid. Ich hatte deine Handbewegung.
Kannst du das noch richtig
machen? Nein. Ich hatte deine Handbewegung falsch. Nee, wir sind jetzt komplett live. Also, so wie wir es jetzt hier hören, geht es raus.
Naja, die Leute können die CD auch kaufen.
Ich habe deine Handbewegung da falsch.
Hörst du zum Beispiel, falsch interpretiert. Man sagt auch nicht umsonst, das sind 24 Mini-Opern.
Ja.
Aber hier hörst du auch, wie er erst ganz positiv anfängt und jetzt plötzlich, dann kommt der dramatische Teil und dann dieses ganz Lyrische. Ne, das ist, und da muss die Stimme eben wirklich flexibel sein. Und volles Risiko. In der Oper kannst du schon mal einen Ton durchdrücken und eben rangehen. Das ist hier, würdest du das Ende nicht erleben.
Aber was mir eben durch den Kopf ging, als ich das hörte, das hört sich nicht nach dem Bass an.
Ja, das ist sehr lyrisch. Ja, ich habe auch nicht so eine tiefe Bassstimme. Also ich habe zwar die Tiefe, aber das verlangt jetzt hier eine lyrische, schlanke Stimme.
Ja.
Da kannst du nicht auf Farbe machen, auf Bassfarbe, sondern auf Helligkeit, Freundlichkeit. Sonst kommst du auch nicht über die Runden.
Aber das ist schon noch sozusagen, du hast jetzt da nicht absichtlich irgendwie hochgesungen, das ist deine Stimmlage.
Das ist ja ein... Es gibt ja Schubert, gibt es in drei Ausgaben, Tenor, Bariton, Bass.
Ja.
Und für Bass gibt es sogar noch eine vierte Ausgabe, ein tiefer Bass oder tiefer Alt.
Ah, das gibt es tatsächlich.
Ja,
für so,
da sind einige.
Das ist aber sozusagen transponiert dann irgendwie.
Genau. Aber
ja, und der Gottvater des Liedes, Fischer Dieskau, was hat der
immer im Baritonlage
der hat
gesungen.
Baritonlage.
Ne? Ja. Eigentlich sind die Lieder, der erste, der das sang, war ein gewisser Herr Vogel. Und der war auch Bariton, der war so Tenorbariton. Der hat das in der Ausgabe, in der Tonart gesungen, also in der Originaltonart.
Verstehe.
Und ich singe es zum Teil einen Ton tiefer oder.
Aber das ist auch so eine stille, eine heimliche oder auch gar nicht heimliche Leidenschaft von dir, diese Schubert-Lieder.
Ja, und besonders die Winterreise. Mhm. Ja, doch, das ist wirklich das Größte. Also das hat mich, ich würde mal sagen, meine drei Söhne, die Winterreise und mein 100-Kilometer-Lauf unter 10 Stunden sind die großen Leistungen.
100 Kilometer unter 10 Stunden? Nein, Moment. Marathon, ja. Wolltest du sagen.
Nee. Ich bin ja Marathon bin ich auch gelaufen, aber ich bin auch zweimal die 100 Kilometer gelaufen in Unna unter 10 Stunden.
Was?
Ja. Das war die Quali für die deutsche Meisterschaft. Ja
unglaublich. 100 Kilometer.
Ja.
10 Stunden.
9 Stunden 42.
Und du bist in der Zeit wirklich mehr oder weniger die ganze Zeit gejoggt oder auch mal dann.
Naja, du.
Bist du eingekehrt oder?
Ja, also du läufst ja nach Plan.
Wahnsinn.
Du hast ja nur trainiert bis 50 Kilometer. Länger sind wir nie. Ein Trainingslauf über 50. Mhm. Und da hatten wir einen genauen Plan. Wir wollen die 50 in 4 Stunden 5 schaffen. Das war drin. Und was dann kommt, müssen wir sehen.
Ja? Wie alt warst du da?
Das war 84 und 85, war 43 und 44.
Ah, ja. Sozusagen auf dem Zenit deiner körperlichen Leistungsfähigkeit.
Ja, aber das Laufen war auch für mich ganz wichtig. Wenn du vorhin sagst, wie hast du das Theater überlebt, das war zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache, dass man ein...
Das habe ich übrigens nicht gesagt. Also ich habe nicht gefragt, wie hast du das Theater überlebt? Das habe ich nicht so formuliert. Nein. Ich habe nur gefragt, was hast du im Theater erlebt?
Ja, also, aber ja. Naja, wie man das erträgt und wie man diese ganzen Dinge bewältigt. Also da hat mir das Laufen auch geholfen, weil das eben ein wunderbarer Ausgleich war. Aber ich habe es ein bisschen übertrieben, weil ich dann süchtig wurde. Ich musste dann immer mehr laufen und Marathon habe ich auch gemacht. 3:07 war eine gute Zeit. Aber ja, da profitiert dann wieder eine andere Lebenslage.
Ja, so, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht noch ein Beispiel jetzt an.
Ja, vielleicht mal ein bisschen mehr.
Ja, gerne.
Dann eine ganz, das Neueste das hier vielleicht, ich weiß es jetzt nicht. Hier gibt es, mal gucken, ob hier.
So, das war jetzt hier die Winterreise, die gebe ich dir zurück. Hier ist, das hatten wir glaube ich schon.
Ja, aber hier müssten wir erst reinhören, das wird dir dann zu viel.
Kannst du das Stück sagen, also den Track?
Ja, du könntest mal den. So. Ja, ich kann das nicht sagen, wo das ist. Das ist nämlich nicht.
Ah, da stehen keine Titel drauf, verstehe.
Ja, das ist. Das war von den lustigen Weibern von Opa auf dem Lande, was ich da mit Hans-Peter Lehmann übrigens 2010 gemacht habe, weißt du? Da hat er die lustigen Weiber inszeniert in Rittergut Eckherder und haben wir auch in Niedersachsen gespielt und da habe ich den Falstaff gesungen. Ja, du könntest aber nochmal Anna Tefka ein bisschen weiterspielen, aber das willst du nicht.
Ja, ich würde sagen, wir suchen jetzt von der was raus. Ich mache hier einfach jetzt mal sozusagen einen Break. So, okay, jetzt haben wir hier die richtige CD eingelegt.
Und ich freue mich jetzt auf ein schönes Duett, Flut Falstaff. Herr Flut kommt und bittet den Sir John um Hilfe und der erzählt von seinem Schicksal, dass die Damen ihn in den Waschkorb geschmissen haben. Bitte, okay. Maestro.
Nun, in einen Waschkorb. In einen Waschkorb. Ja.
Das geht mir ja bald nach Venedig Lust. Leg sie heut noch an meiner Brust.
Bitte, meine Fassung! So schnell kämen wir dazu.
Ja, ein Sieg ist leichte Mühe, wenn man so wie ich gefällt. Und sie hat auch heute früh mich schon wieder hinbestellt. Dann wird ihr Mann das Ungeheuer auf die Vogelreise gehen. Ein Weibchen fängt
das bezahlst du mir.
Zweig ich schon zum Stelligkeit und das Goldchen wird schon spät.
Dann wird alles besser gehen.
Heute wird alles besser gehen.
Und wir werden glücklich sein.
Und wir werden glücklich sein.
Mit der Hoffnung, mit der Freude, mit der Freude, mit der Hoffnung, mit der Freude, 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 mit der Freude.
So, wunderbar. Dann haben wir jetzt noch den Falstaff gehört.
Ja, jetzt haben wir alle Gattungen. Musical, Lied, Oper.
Musical haben wir auch gehört.
Na, Anna Tefka.
Ach, Anna Tefka, ja, Anna Tefka.
Jetzt könntest genau. du noch ein Weinlied einfahren. Zum Schluss. Schütt die Sorgen in dein Gläschen. Nee,
ich würde auch gerne noch einen Wein trinken, wenn man.
Ja, hier, machst du hier noch den Medley. Ja. Capri Fischer ist hier auch drauf. Man müsste noch mal 20 sein. Domino, kennst du Domino?
Das ist auch alle gut. Anderen davor kannte ich, aber Domino kenne ich nicht.
Domino ist ein sehr berühmtes.
Aber das machen wir. Wir hören uns zum Schluss noch eins von dieser leichteren CD an. Such mal ein schönes aus. Aber vorher gucken wir uns noch deine Fotos an, beziehungsweise wir können sie jetzt natürlich nur beschreiben. Aber ich werde nachher dieses Fotoalbum hier noch ein bisschen fotografieren.
Ja, das ist ein Medley hier.
Ja.
Das ist ein Medley. Fahr mal ein bisschen vor.
Nummer?
Und dann gehen wir rein bei. Gehen wir rein bei.
Bei den Capri-Fischern.
Ja, bei den Capri-Fischern gehen wir rein.
Aber vorher unterhalten wir uns noch ganz kurz. Ja, gib mir schon mal die CD bitte. Vorher unterhalten wir uns noch mal ganz kurz über dein unglaubliches Star-Album.
Ja.
Also, ich muss es ja jetzt erstmal nur so ein bisschen beschreiben, aber ich will, wie gesagt, auch noch vor. Bleib du ruhig sitzen, ich stehe auf. Ich stehe auf, weil sonst hören wir dich nicht.
Nein.
Das muss man sich vorstellen, ein prall gefülltes Fotoalbum auf jeder Seite, ungefähr 4 Fotos in Postkartengröße.
Ja.
Ich würde jetzt mal so schätzen, das hat jetzt vielleicht so 40, 50 Seiten. Auf jeder Seite sind 8, also das werden sicherlich so 200-300 Sänger sein, die da drin sind. Die meisten mit Autogramm.
Ja.
Und fatalerweise, du musst mit deinem Mund wieder hinter das Mikrofon. Fatalerweise hast du gerade, lustigerweise oder auch nicht lustigerweise, ganz falsch, du hast gerade während der Musik gesagt, und alle sind tot. Alle sind tot. Alle Sänger, die in diesem Buch von dir abgebildet, besser gesagt gesammelt worden, die sind alle schon tot.
Sind alle tot.
Dann ist das sozusagen
also reine einer Musikgeschichte. Zum Beispiel Kurt Rehm, der ist jetzt gerade vor einem halben Jahr mit 93 gestorben. Also wir nehmen mal diese Seite.
Ja,
nehmen wir irgendeine Seite. Hans Beirer ist schon lange tot, Heldentenor, der Große. Nimmst du das jetzt auf?
Ich nehme das auf, was du sagst, und ich mache hinterher ein paar Fotos. Ja.
Also, hier Wolfgang Windgassen war eben der große Bayreuth, der von Wieland Wagner sehr geschätzt wurde, der ist mit 60 plötzlich gestorben.
Ja.
Bei Rudolf Schock ist klar schon lange tot.
Rudolf Schock, ja. Die sind auch alle größtenteils mit Autogramm, die Fotos.
Ja, natürlich, ja. Da ist der
Lyrische. Und dieses Album, ach, das ist hier der berühmte
Fritz Wunderlich.
Fritz Wunderlich, sagtest du eben schon.
Ja, 100 Sänger.
Dann gab es noch dein Idol, den Schakow, wie ist er noch? Da ist er.
Ne? Ja, Sándor Konia.
Sándor Konia.
Und daneben ist Franco Corelli, das war der ganz gute. Hier, der lebt noch. Nikolai Gedda lebt Gott sei Dank noch.
Ja, super, dann stimmt das also Gott sei Dank doch nicht.
Nein.
Und jetzt möchte ich gerne noch mal wissen, also wie ist dieses Album entstanden? Da warst du schon Student oder hast du das angefangen, als du anfingst und hast es über 20 oder 10, 15 Jahre?
Zwischen 57 und 61 die Bilder.
Alle innerhalb von 3 Jahren in dieser Anfangszeit, über die wir vorhin gesprochen haben,
genau,
wo du als junger Spross abends in die Oper. Das heißt, du hattest dann immer deine Mappe dabei und hast Fotos gehabt und hast geguckt, ob du die entsprechenden Unterschriften bekamst.
Ja.
Ja, ein unglaubliches Dokument.
Naja, aber wen interessiert das?
Ah, da wirst du bestimmt viele finden, die das interessiert. Also
diese Frau zum Beispiel hier, Antonietta Stella, die war immer im Schatten der Callas. Aber die hatte auch eine schöne. Hier ist wieder Gedda.
Ja.
Franco Corelli. Gustav Neidlanger für die. Ja.
Dann gibt es ja auch noch Zeitungsartikel. Und neben diesem Buch gibt. Ach, da ist der Heinz Hoppe, von dem hast du vorhin erzählt.
Den kennst du auch, ne?
Ja. Müsste ich jetzt, glaube ich, schwindeln.
Jetzt kommen auch ein paar.
Ah, den Namen. Helen Donath. Ja, Helen Donath kenne ich natürlich. Kurt Böhme.
Kurt Böhme, der Große.
Gerhard Frey.
Wunderbare.
Also viele große Namen.
Guck mal, Mario del Monaco.
Ne? Mario del Monaco.
Der größte italienische Tenor seiner Zeit.
Ah ja, der sieht sogar wirklich so ein bisschen aus wie der Fürst von Monaco.
Ja,
wunderbar. Und dann gibt es dazu noch ein zweites Buch. Das ist, jetzt muss ich gerade mal einmal ganz kurz aufschneiden. Erzähl du noch mal, was es mit diesem Buch auf sich hat.
Was wir vor 2 Stunden schon erwähnten, nach der Vorstellung stellte man sich ans Bühnentürl und wartete, bis die Sänger rauskamen. Die waren natürlich freudig erregt, wenn sie die vielen Leute sahen, die sich für ihren Beruf interessierten. Und dann stellte man sich hübsch an und gab das Buch hin und bat um ein Autogramm. Hier zum Beispiel ist eine interessante Sache, erinnere ich mich genau, was steht da? Rudolf Schock, 1960 oder so?
Harzburg? Nee, ich weiß nicht.
Ja, also 60 als Herzog. Als Herzog Rigoletto. Erinnere ich mich genau an diese Vorstellung. Da war Willy Brandt dran.
Ach.
Und Rudolf Schock war katastrophal bei Stimme. der presste und drückte und schraubte sich nach oben. Es war grausam.
Aber er hatte, also es war nicht sein Abend.
Das war, nee, aber die Rolle lag ihm sowieso nicht. Die war einfach, die lag ihm zu hoch. Ne? Er hatte auf der Bühne, hatte er nicht die schöne Stimme, die er vor dem Mikrofon hatte. Ja. Der hatte ja eine wunderbare Mikrofonstimme.
Hier haben wir die Unterschrift von Dietrich Fischer-Dieskau. Ja.
Das ist ein seltenes Autogramm. Der hat nicht viel Autogramme gegeben.
Ja, glaube ich, ja.
Das sind jetzt sicher dann auch ein paar spätere. Das ist auch...
1977, ja. Also das hast
ist dann schon hier in Hannover. Das ist hier der berühmte, glaube ich, Josef Csimandi, ein ganz berühmter ungarischer Tenor, der eben mal gastierte. Und dann wartete man.
Parsifal, Heinz, 1959, mein Geburtsjahr.
Ja.
Da hast du schon in Berlin den Parsifal gesehen.
Ja, naja, das, die manche Opern habe ich natürlich auch abgesessen. Ich war ja immer müde. Viele dritte Akte habe ich verschlafen und wachte dann erst auf, wenn der Beifall wieder begann. Ja, ist doch klar. Ich musste ja morgens immer um 6 Uhr raus, aber abends in der Oper war selbstverständlich.
Und dann hast du sozusagen unter Umständen manchmal dann irgendwann nicht mehr gekonnt und bist dann trotzdem eingeschlafen.
Ja, also Rosenkavalier zum Beispiel, diesen dritten Akt, ich habe Rosenkavalier sehr oft gehört, wenn dann die Pantomime kommt, ach, da kannst du ruhig mal das Auge ein bisschen zumachen. Und dann warst du weg. Ja, aber du warst dabei. Und das war das Schöne. Weißt du? Also... Es möchte ich nicht missen, diese Zeit.
Ja, das würde ich jetzt auch als abschließendes Resümee dieses Gespräches mitnehmen wollen. Also deine Begeisterung für die Oper ist ganz früh geweckt worden. Sie hat dich getragen in deinen Beruf hinein und hat dich über die ganzen vielen Jahre immer begleitet und hat eigentlich nie nachgelassen. Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend und sehr schön. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Und dieses Glück sieht man dir eigentlich auch an. Du bist ein sehr glückausstrahlender Mensch. Du wirkst sehr glücklich. Also das kann man so sagen. Und dafür ist, glaube ich, die Musik in deinem Leben zuständig gewesen. Und das hast du ihr zu verdanken. Und gleichzeitig hast du durch die Musik auch ein reiches Leben gehabt bisher.
Ja, doch. Es war mein Lebensmittel.
Dein Lebensmittel, ja. Ja, also dann vielen Dank für das nette Gespräch.
Ich danke dir.
Hat mir viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns jetzt zum Schluss noch dieses Medley an.
Das ganze Medley, ja, willst du das machen?
Nee, vielleicht nicht das ganze, aber wir gehen da jetzt einfach mal rein. Wir hatten ja gesagt, hier bei
lass ein bisschen vorlaufen.
Ja.
Wenn du nämlich, das ist eine Platte, die man so als, wenn ein jemand engagieren will. Ich bin ja eigentlich.
Ah, das
in
ist so eine Art, wie soll man sagen, Visitenkarte von dir. Die hast du dann irgendwie so mal aufgenommen und hast dir so eine Werbe. Okay.
Mucken. Viele Leute sagen, das könnte vielleicht noch rauf hier. Mucke mit CK, das stimmt aber nicht. Das Muckengeschäft mit MUGGE, eine Mucke, bedeutet musikalisches Gelegenheitsgeschäft.
Ja, das kannte ich
nicht. Und das ist sehr wichtig und da habe ich mir auch in 30 Jahren eine gute Basis ersungen, denn ich werde relativ oft zu Geburtstagen, Feierlichkeiten, Hochzeiten eingeladen. Das sind die sogenannten musikalischen Nebengeschäfte.
Die Muggel, nicht die Muggel von Harry Potter, sondern die Muggel.
Ja, das wissen noch nicht so viele und das versuche ich auch immer wieder. Ja, und um so eine Mucke dann zu bekommen, dann schickt man diese CD hin, dann wissen die Leute, was sie erwartet.
Okay.
Und sie können auch dann das Programm bestimmen.
Gut, dann hören wir da jetzt noch rein und dann sagen wir erstmal Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Heinz.
Ja, danke dir.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel
Fischer mit ihren Booten ans Meer hinaus. Und sie legen in weitem Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, die zeigen ihnen am Firmament ihren Weg in den Bildern, die der Fischer kennt. Komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Bella Marie, vergiss mich die Sorgen in ein Gläschen Wein, deinen Kummer tu auch mit hinein, und mit Köpfchen hoch und Mut genug, leer das volle Glas in einem Zug, das tut gut. Schließ die Augen einen Augenblick, denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf 1, 2, 3 wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals und irgendwo am Wiedenrhein vergessen die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnt wie damals, ich glaube, dann entschied es sich noch mal für dich. Ich glaube, dann entschied es sich noch mal für dich. Du, ja, du nur allein wirst den Traum mir verzeihen, den ich heute geträumt hab beim Rhein. Du, ja, du nur allein wirst den Traum mir verzeihen, den ich heute geträumt hab.